Desiree Steinheuer ist für mich einer der ganz großen Persönlichkeiten in der Gastronomie. Als Gastronomin, als Unternehmerin und als Sommeliere. Vor allem die hervorragende Weinkenntnis, die ich bei ihr und den Sachverstand so schätze, haben mich schon vor vielen Jahren beeindruckt, wie die junge Desiree in der Gastronomie ihres Vaters groß geworden ist und ihre Neugierde und ihre liebevolle Umgang mit den tollen Produkt Lebensmittel und Weinen waren schon von Anfang erkennbar, dass hier jemand heranwächst, der nicht nur aus einer tollen Kaderschmiede erwachsen wird, sondern durch den Eigenantrieb zu einer der ganz großen Persönlichkeiten Deutschlands gehört, die im Bayern in Sachen Wein unterwegs sind. Und ich kann sie absolut in der Namensgleichheit setzen. Natürlich muss man vielleicht über Paula Bosch reden oder auch vielleicht im Wein über große Winzerinnen wie Gaia oder Madame Leroy oder. Aber Desiree gehört in dieser Welt zu diesen ganz persönlichen Persönlichkeiten, die es schafft, mit ihrer empathievollen Gastgeberart nicht nur auf die Wünsche des Gastes und als Gastgeberin zu agieren, sondern für das Menü, für das Essen immer die richtige Komposition zu finden. Dabei geht sie auch mutig voran, aber vergisst nie, dass das Wichtige ist, dass der Gast sich wohlfühlt, großartig bedient fühlt und dem Sachen Essen und Wein immer groß und gerecht wird. Also falls mir es immer noch mal gelingen würde, Desiree länger an mich zu binden in meinem Haus, würde ich mich sehr freuen, aber ich glaube, dass sie jetzt hervorragend aufgehoben ist und mit ihrem Mann ein ganz tolles Restaurant führt. Und ich kann nur sagen, es ist immer lohnenswert, dorthin zu fahren, weil es immer eine Stunde oder mehrere Stunden des Glücks, die ich dort verbringen darf. Und bin sehr glücklich, dass ich Desiree kennen darf. Ihr Ralf Frenzel.
Herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner dieser Zeit. Meine heutige Gästin hat mich begeistert, hat mich inspiriert, hat mich fasziniert, hat mich mit ihrer Lebendigkeit regelrecht abgeholt. Und wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr, warum die aus den 80er Jahren stammende Desiree Steinheuer mit einem Studium im Hotelmanagement, einer Ausbildung zur Sommeliere mit großartigen Anstellungen, wie nur kurz exemplarisch ausgeführt, in Stiller's Restaurant, The Cool Dogs in Shanghai, im Restaurant Marcus Meringue, Knightsbridge London, im Gourmet-Restaurant Schloss Lerber von Nils Henke in Bergisch Gladbach zur Sommeliere des Jahres gewählt wurde. Und vor fast 10 Jahren ist sie in den elterlichen Betrieb zusammen mit ihrem Mann heimgekehrt. Nicht um ihn zu übernehmen, sondern um ihn weiterzuführen, weiterzuentwickeln und voller Achtung und Dankbarkeit, das kann man so wunderbar in diesem Podcast hören, dieses Lebenswerk ihrer Eltern in eine neue Ebene zu heben. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, darf ich mich aufs Allerherzlichste bei unserem Partner, der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz, Consiglio Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt für die händische und wirtschaftliche Unterstützung bedanken. Dank Ihnen ist dieses Projekt möglich. Und dank Ihnen ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Desiree Steinheuer!
Ja, du hast ja mehr oder weniger schon richtige Weltstädte hinter dir, also Shanghai, London, Bergisch Gladbach.
Ja, Bergisch Gladbach teilweise.
Wenn du jetzt noch einen Ort hättest, wo du noch einmal Wein empfehlen könntest, sei es für einen Tag, für ein Jahr, hättest du einen Traum, wo du sagst, da würde ich gerne nochmal, auch mit meiner Erfahrung, die ich jetzt da habe, und auch gerne ohne meine Erfahrung, um einfach das kennenzulernen, davon würde ich mich nochmal inspirieren lassen.
Ja, würde ich jeden Tag wieder nach London gehen.
Okay.
Jeden Tag wieder. Ich habe nie wieder solche Weine verkauft wie in London. Mhm. Und ich war ja in London, also ich habe mich hochgearbeitet. Ich bin als Kommi eingestiegen und dachte, ich habe ein Sommelier gemacht. Mir gehört die Welt. Mhm. Ich war in Shanghai. Ich weiß alles über Wein. Und dann war mein erster Tag mit Michael. Und Michael fragte mich, welche Rebsorte ist denn Gattinara? Und ich dachte so, oh Gott, diesen Wein. Was ist das? Okay, habe ich schon mal gehört und habe natürlich voll daneben gegriffen.
Okay.
Und dann wusste ich, okay, Die Erde ist wieder unter mir. Der Boden ist ganz nah und mit Michael habe ich wirklich, wirklich viel probiert und ich habe halt im Restaurant gearbeitet, das hieß vorher Petrus. Das war eben auch so aufgemacht. Das hieß dann Marcus Waring at the Barclay Hotel, mitten in London, Knightsbridge, direkt am Hyde Park. Und da haben wir Weine verkauft. Das war unfassbar.
War es wegen London oder wegen des Restaurants? Also wenn es Petrus heißt, dann kann man schon sagen, dass die nicht Merlot aus Südspanien verkaufen.
Also
sondern,
wir haben sehr, sehr gute Weine verkauft. Ja. Und irgendwann durfte ich auch die Weine verkaufen.
Verkaufen oder probieren oder Service
alles,
machen oder alles? Okay.
Alles, genau. Also ich habe mich dann hochgearbeitet, genau. Mhm. Ich war im Sommelier-Team, natürlich hat man da habe ich mit den Klaas-Brüdern gearbeitet.
Ah.
Mit Markus und Tobias habe ich da gearbeitet. Da war der Markus war, die waren beide quasi Chef de Ross.
Okay.
Und ich war auf der Weinseite und mit denen wir waren die einzigen Deutschen. Nee, mit Ray noch, waren wir zu viert Deutsch in England, was ja eigentlich unvorstellbar ist in so einem Restaurant, dass da vier Deutsche arbeiten und wir haben uns halt super gut verstanden und die beiden auf der Service-Seite, ich schon auf der Weinseite und irgendwann hatte ich mich da so hochgearbeitet, dass ich halt auch selbst Weine aufmachen durfte. Ich durfte dann selbst auch große Bordeaux dekantieren, noch mit weißer Serviette, mit Wagen und den Champagner-Trolley fahren, durfte ich eigentlich relativ am Anfang. Und den Digestivwagen, also mit 50 Digestiven und was kostet die Welt? Und da dann halt auch Dom Perignon oder Krug, also Petrus, es war alles da.
Und das einmal im Monat oder?
Einmal in der Woche mindestens.
Okay, wow.
Ja, genau. Also einmal in der Woche ging Petrus über den Tisch.
Ah.
Also ich habe nie wirklich den Hype für mich verstanden für diesen Wein.
Ja.
Aber es war schon spannend.
Aber ist es nicht so bei solchen großen Weinen, dass es eigentlich keinen Hype gibt? Also, dass es nicht so dieses expressive, greifbare gibt, wo
ja,
du
genau.
sagst,
ja.
das macht es so besonders, sondern zum einen ist es die Verlässlichkeit im Qualitätsbild, dass man sagt, man hat
Richtig,
über
ja.
die Jahre immer die Konstante, unabhängig von den Jahrgängen, die trotzdem individuell herausgearbeitet werden. Und dann hat man nicht das Polarisierende, sondern eine solide Grundqualität, die viele begeistert.
Da habe ich jetzt was gelernt, so müsste ich mir das auch mal ranführen, weil wenn ich einen Romani Conti trinke oder, also passiert bei uns auch nicht jede Woche. Aber wenn ich das probiere, denke ich mir immer, wo ist das mehr für mich? Also was unterscheidet, wenn ich jetzt Rumier trinke oder Rousseau, finde ich das manchmal für mich spannender. Also ich meine, wir reden jetzt über ganz
Aber kann man ja, man redet so viel über andere Sachen, darum, wann hat man die Chance auch darüber zu reden oder sich darüber auszutauschen?
Aber hatte ich letztens Gäste, die haben Rumier getrunken und dann habe ich gedacht, boah, das ist das, was mich kratzt, also das ist das, was mich mitnimmt, was mich fasst, wovon ich sage, ich bin süchtig, weil ich brauche den nächsten Schluck schon wieder.
Geht mir genauso bei Rumier.
Unfassbar.
Ist ganz schlimm, ist ganz
Und das war noch nicht mal überkandidelt, es war noch nicht mal Grand Cru, es war einfach nur eine Premier Cru von Rumier und ich habe gedacht so, wow, das ist das, was ich bei Spätburgunder suche. Natürlich habe ich das auch bei Spätburgundern von der A, die sind auch sehr, sehr gut. Und da denke ich manchmal auch so, wow, was können wir hier alles leisten?
Gibt es da aber diese Individualität im Geschmacksbild, wie es
Ja, genau. Also
bei wem?
Der Alexander Stodden zum Beispiel, der ist sehr burgundisch mittlerweile. Der hat das auch, also in jungen Jahrgängen oder beziehungsweise wenn ich es jung probiere, denke ich immer so, oh, wo geht das hin? Und selbst er sagt, ich habe einen tollen Wein im Fass, dann gebe ich es auf die Flasche, mache einen Schwefel drauf und denke, mein Gott, was habe ich produziert? Und dann irgendwann sitzen wir wieder zusammen auf dem Balkon bei denen oder bei uns auf der Terrasse oder wie auch immer. Und dann probieren wir das wieder und dann sage ich, ah, das ist es. Also ne, auch im Hinblick darauf, dass man es gerade frisch probiert hat bei der GG-Probe der A-Winzer und dann eben nochmal 5 Jahre später oder so, wo man denkt so, wow, das ist die Blüte, das ist das, was ich suche.
Er ist in seiner Generation auch schon mit seinem Vater?
Sein Vater, das war die Generation, wo man richtig viel Holz draufgehauen hat auf den Wein.
Also die waren ja richtig maskulin,
richtig,
die waren ja
richtig maskulin, kraftvoll, stoffig,
kräftiges Rückgrat.
Ja, genau.
So,
wir sind froh, dass wir reif werden an der A.
Ja.
Ja, wir sind froh, dass wir reife Trauben an der A haben. Wir lassen sie hängen bis zu 140 Öxle, ne, so, keine Ahnung. Und dann hauen wir noch ordentlich Holz drauf, dass er für 100 Jahre überlebt. Und Alexander Stodden hat dann so ein bisschen das Holz rausgenommen, ist viel eleganter, viel feingliedriger. Wirklich ein toller Wein.
Und da hast du das gleiche Gefühl wie bei den großen Burgundern?
Ja, muss ich sagen. Also natürlich, man weiß ganz genau, dass wir noch nicht so weit sind, ne?
Mhm.
Also man muss das dann natürlich abschätzen. Die haben 100 Jahre lang Erfahrung. Und wir an der A, wir machen erst seit, sagen wir, 20, 30 Jahren guten Wein.
Mhm.
Also ich kann mich noch in der Kindheit dran erinnern, dass der Wein bei uns auf der, ja, auf der Fensterbank, also der Rotwein auf der Fensterbank in diesen hübschen Körbchen, die man hatte. Und dann hatte der so um die 25 Grad, fast Glühwein ähnlich. Natürlich bockesüß. Und das war das Weinerlebnis, was man von der A kannte.
Das waren dann die Kegelclubs, die.
Ja, genau, das waren die Kegelclubs.
Und da ging's ums Ballern und.
Genau, genau. Schieben, ja. Ja, ja, gibt's ja den Spruch, ne? Wer in der A war und weiß, dass er da war, der war nicht in der A. Das war halt genau dieses Kegelclub, ne? Wir hatten natürlich immer schon sehr gut, also nach meiner Oma, die eigentlich so einen Gasthof betrieben hat, dass als meine Eltern eingestiegen sind, haben die natürlich auch aus Schweizer Stuben, die haben halt Weine mitgebracht, ne? Die haben dann angefangen, Burgunder zu kaufen und haben eben auch mit der A versucht, was zu entwickeln.
Mhm.
Also einen Wein zu entwickeln, der auch allgemein verträglich ist, der eben den Standards international standhalten kann.
Hattest du dann die Nase vorn, als du in London warst und mehr oder weniger in so einem Gasthof, in so einem Gasthof, in einem solchen Restaurant mit deinem Papa, der ja sehr weinaffin ist, aufgewachsen? Bis hattest du einen anderen Geschmack schon konntest, also hattest du eine andere Qualifikation oder fingst du trotzdem bei Null an
und
musstest dich Stück für Stück rein und hocharbeiten und in dieser ganz uralten Schule, wo es eben eine Auszeichnung ist, wenn du überhaupt eine Flasche aufmachen darfst und du dir abends auf die Schulter klopfen möchtest und sagen, ja, ich war heute im Team.
Ja, tatsächlich hatten die überhaupt keine Ahnung, wer ich bin, woher ich komme. Das war wirklich auch schön, weil in Deutschland hat man immer, ah, du bist die Tochter von. Und in London war ich halt niemand. Und da musste ich halt wirklich, weil ich niemand war, über meine Qualität überzeugen. Und da, als er mich dann einmal geerdet hatte und einmal gesagt hat, du bist sozusagen nichts und ess meinen Staub. Ja, schau, was ich mache und push. Und da, also ist man wirklich schnell geworden. Wir hatten da 100 Gäste im Restaurant teilweise.
Ja.
Und die haben alle guten Wein getrunken.
Mhm.
Und man hatte seine Station und man musste seine Station bedienen und man musste gucken, dass man einen gewissen Umsatz hat in der Geschwindigkeit. Und da, das war wirklich einfach ein schönes Erlebnis, weil man eben sich selber erfunden hat, beziehungsweise man sich selber entwickelt hat. Weil ich war da nichts und ich musste halt gucken, dass ich hochkomme, damit ich die Weine probieren kann.
Verromantisierst oder glorifizierst du das jetzt im Nachhinein oder hast du dich damals dort auch wohlgefühlt?
Ich habe mich super wohlgefühlt.
Ach, schön.
Ja.
Es ist ja manchmal so, dass man dort Staubessen ist halt ziemlich trocken.
Ja, genau. Ja.
Und man im Nachhinein sagt man auch, das war doch aber gar nicht so schlecht,
ja,
also
genau.
wie in jeder Beziehung.
Ja.
Dann dort ja meistens auch.
Nee, ist richtig. Also sicherlich glorifiziert man das und sicherlich hatten wir Tage, wo man, wo ich gedacht habe, ich möchte einfach nicht mehr hin. Also so. Aber wir hatten ein tolles Team, wir haben uns super verstanden. Michael war ein super Lehrer und da gab es noch einen zweiten Mann. Und der zweite Mann hat mich erkannt, dass ich Lust habe und Spaß habe, was zu lernen. Und der hat mich an seine Seite genommen.
Und haben die beiden oder eben der zweite Mann dir auch was gelehrt oder war es einfach die tägliche Arbeit? Also haben sie sich mit dir hingesetzt und gesagt,
nee, nicht
heute lernen wir die 14 Prämme Grüße Chablis?
Nein, das war alles Eigeninitiative. Die haben mir gesagt, okay, morgen weißt du alle Grüße in Bordeaux. Ja, und ich hatte eine Busfahrt, die hat eine halbe Stunde gedauert, ne? Dann bin ich um 1 Uhr nachts aus dem Laden raus, habe dann auf der Busfahrt noch gerade meine Vokabeln gelernt, bin nach Hause, hab's unters Kopfkissen gelegt, bin am nächsten Morgen wieder zurück zur Arbeit um 8, hab dann wieder auf der Busfahrt meine Vokabeln gelernt, hab den Spickzettel noch beim Eindecken, weil wir das alles zusammen gemacht haben und beim Herrichten da gehabt und am nächsten Tag wurde es abgefragt. Und das war halt eher intrinsisch, ne? Also du musstest zeigen, dass du es willst und dass du es machen möchtest. Und natürlich haben die mich auch das erste Mal, wir haben dann diese Bordeaux eben dekantiert, weiß ich noch bis heute. Und der erste Bordeaux, den ich dekantiert habe, ich habe ein Blutbad angerichtet. Das war so unfassbar peinlich. Die haben mich natürlich den 100 Euro oder 200 Euro Bordeaux dekantieren lassen, ne? Aber da musste man halt die Kapsel anschneiden mit dem Messer, ne? So ritzen, dass man die Kapsel dann wieder auf die leere Flasche draufsetzen konnte. Dann hat man es eben aufgemacht, über der Kerze dekantiert. Dann hatten die aber so komische Dekanter, dann die weiße Tischdecke. Und manchmal tropfte es halt, weil die Flasche, ach, das war so unfassbar peinlich. Ja gut, aber ja, nach dem dritten Blutbad wusste man dann, okay, so darf man es nicht machen. Und die Gäste waren natürlich auch, wenn man nett war, ne, ich war ein nettes Mädchen. Und dann haben die auch mir das verziehen, dass ich da 20 Tropfen ihres Weines vergeudet habe. Aber genau, aber dann kam ich zurück und dann stand Michael schon hinter der Tür und sagte so, Miss, nein, gar nicht. Ja, und so wird man halt besser.
Ja.
Und wie gesagt, also das hat wirklich Spaß gemacht. Wir waren ein gutes Sommelier-Team und ich habe mich dann halt hochgearbeitet. Dann war Michael mal 3 Wochen nicht da und dann hat mich sein Assistent eben an die Seite genommen und hat gesagt, ich entwickle dich jetzt. Ich bin in 8 Wochen weg und du wirst mein Nachfolger. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann lass uns starten. Und dann hat er mich richtig gepusht in diesen 2 Wochen oder so, wo Michael nicht da war. Und Michael kam wieder, er hat gesagt, so, die wird meine Nachfolgerin, Michael, überlegst dir. Dann hat er gesagt, ja gut, dann möchte ich mir das jetzt anschauen, was du kannst. Ich möchte das vorher, nachher sehen. Und dann habe ich ihm gezeigt, was das vorher, nachher ist und hatte noch einen anderen, also Dimitri, der ist dann später zu Heston Blumenthal als Restaurantleiter, der mochte mich auch. Und der hat dann Michael gesagt, ja, lass es sie versuchen. Und dementsprechend war ich dann am Ende stellvertretender Sommelier.
Großartig.
Und wir sind eigentlich auch nur gegangen, weil es so unfassbar gemein war. Es hieß, dass man, also mein Mann und ich, wir arbeiten gerne. Ich arbeite wirklich gerne, ich arbeite viel und mir macht nichts was aus. Aber wir durften 1 Woche Heimurlaub machen in dem ganzen Jahr, wo wir da gearbeitet haben oder etwas über ein Jahr. Und haben gefragt, auch können wir nicht 2, weil das Pro-Wein und dann würden wir auf die Pro-Wein gehen und dann würden wir dies und das und jenes noch machen. Nein, jeder hat nur 1 Woche. Und dann kamen wir aus diesem Urlaub zurück, diese 1 Woche, und wir hatten gerade eine neue Personalassistentin. Und diese Personalassistentin sagt dann, ja, wir haben zu viel Urlaub, alle, der Urlaub fällt zum 31. März, verfällt der, es kann keiner mehr Urlaub machen, aber euer Urlaub ist weg.
Oh.
Und dann haben wir gedacht, okay, wir arbeiten hier jeden Tag 14 Stunden oder 16 Stunden. Wir machen es gerne und wir machen es mit Herzblut, aber irgendwo ist die Grenze überschritten des Möglichen. Und dann haben wir uns halt umorientiert und dann sind wir halt darüber sind wir dann nach Bergisch Gladbach. Also wir wollten eigentlich in Steyrereck nach Österreich, wegen der Weinkarte, wegen Wien. Wir wollten eigentlich nicht nach Deutschland zurück. Und dann habe ich aber halt einfach, ja, einfach, weil es gepasst hat, weil wir halt uns nicht drauf verlassen konnten, dass Wien oder die Städte, die wir uns sonst ausgesucht haben, passen würde, habe ich dem Miguel Calero geschrieben und habe dem geschrieben, ob er nicht einen Job für mich hätte und ich würde gerne im Vendôme arbeiten. Ich würde mich auch eingliedern als Kommis-Sommelier oder was auch immer. Ne? Und dann sagte er, ja, ich habe hier nichts gerade frei, aber im Lehrbach, der Thomas Sommer, der sucht noch jemanden. Und dann war ich, glaube ich, im Lehrbach die Erste, die als Chefdoror eingestellt wurde.
Es war ja damals ein Unding. Vielleicht darf ich kurz noch fragen, in diesen 2 Wochen, wo du trainiert wurdest, was konntest du danach besser als davor?
Ich hatte das Selbstbewusstsein.
Ah, es war gar also, nicht die Technik oder die Fertigkeit?
Nein, es war gar nicht die Technik, sondern, weil ich wusste ja alles nach einem Jahr. Also unser Job ist ja im Prinzip, also Wein öffnen, ne? Wein empfehlen, wenn man weiß, was auf der Karte ist, wenn man sich das alles überlegt hat, wenn man auch schon mal was probiert hat, dann ist das ja alles irgendwann nicht FF, aber man weiß, was man zu tun hat.
Und es geht über die Souveränität.
Es geht um die Souveränität.
Wenn ich meine Fahrprüfung gemacht habe und dann einfach fahren kann, souverän fahren kann und das Glas Wasser, was vorne bei mir auf dem Armaturenbrett steht, einfach nicht runterfällt, sondern ich ganz solide anfahren, abbremsen und das butterweich. Genau. So ist es dann letztlich auch. Es ist nicht so dieses Service, dieser Servicekniff, den man damit einmal gelernt hat oder den sonst keiner kann.
Nein, es geht darum, dass dir jemand im Rücken steht und das sage ich meinen Mitarbeitern auch immer, ich stehe hinter euch. Und wenn ihr Mist baut, dann habe ich Mist gebaut. Ja. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, weil nur so könnt ihr Wein verkaufen. Es geht nicht, dass ich hinter euch stehe. Natürlich hinterfrage ich euch schon mal. Meinst du denn, würdest du nicht besser das Glas nehmen oder willst du es nicht ein bisschen kühler machen oder willst du den Wein so servieren oder was ist dein Plan dahinter oder passt das jetzt in die Reihenfolge, die Gäste trinken? Das diskutieren wir hinter den Kulissen. Aber ich frage, wenn sie mich fragen, welchen Wein würdest du den oder den, sag ich zuerst, welchen Wein möchtest du? Weil du hast das Gefühl jetzt. Du musst das leben und ich stehe hinter dir. Und wenn der Gast sagt, es ist nicht mein Ding, da haben sie einen riesen Fehler gemacht. Gut, dann nehmen wir ihn zurück, ja, und dann verkaufen wir ihn an Gäste, die es verdienen, gerade in dem Moment.
Und mit dieser Souveränität kann man ihn zurücknehmen und kann auf Augenhöhe dann letztlich, ohne beleidigt zu sein oder irgendwie ein Problem zu haben, den Gast mit der gleichen Qualität, mit der gleichen Leidenschaft dann eben auch weiter bedienen. Ich glaube, aus dieser Souveränität, wenn man die dann irgendwann hat, kann man dann auch die Freude herausrekrutieren, dass man einfach Freude am Verkaufen, also im positiven Sinne verkaufen und auch am Zelebrieren dann letztlich haben.
Ja, genau, das ist das Thema, ja.
Und eben einfach auch die Augenhöhe wahren, egal ob jetzt ein super erfahrener Gast da vor einem ist oder jemand, der vielleicht noch gar nicht so viel Wein probiert hat und
auch gar nicht weiß, was ihm schmeckt.
Ja, und ich finde, die große Problematik ist dabei, die Kurve, die viele nicht bekommen, ist, dann nicht arrogant zu werden, wenn man die Souveränität hat. Sondern dann eben auch die Leidenschaft trotzdem für jeden und jemand, der sagt irgendwie, keine Ahnung, Riesling halb trocken, trotzdem zu sagen, das ist heute der Wein des Abends.
Genau so, ja. Und eben auch nicht den Gast belehren. Wie oft war ich schon in Restaurants, wo ich gedacht habe, so, musst du mir jetzt erzählen, dass ich diesen Wein schätzen muss? Also musst du mir jetzt die Welt erklären? Ich will doch einfach nur einen schönen Abend hier haben. Ich will einfach nur ein Glas Wein trinken und lass es mich doch bitte so trinken, wie ich es will. Und wenn wenn meine Gäste ein Klümpchen Eis in den Wein wollen, dann sage ich halt nur, trinken Sie bitte schneller, sonst haben Sie Wasser. Also, aber was soll ich denn, oder ich denke mir das vermeintlich auch bei den meisten, außer man hat halt eine super Connection zu den Gästen. Aber ich muss doch leben und leben lassen. Wir waren mal in Bangkok im Andres, meine Eltern und ich. Da war Christian auch mit und ich glaube, meine Schwester war noch mit. Und da hieß es dann, okay, man muss 15 Gänge essen. Und dann haben eine Mutter und ich uns angeguckt und haben gesagt, 15 Gänge, das schaffen wir nie. Und dann haben wir ganz, ganz höflich gefragt, weil wir ja selber Gastronomen sind und selber wissen, wie blöd es ist, ne, ob wir vielleicht 3 Gänge auslassen könnten, einfach nur so aus der Menge der Dinge. Und dann erklärte er uns, dieses Essen wäre wie ein Theaterstück oder wie die Oper. Und es hätte verschiedene Akte. Und ich würde ja auch in der Oper nicht rausgehen, wenn es mir gerade das Stück nicht gefallen würde. Und dann hat mein Vater gesagt, jetzt müssen wir kurz die Kurve kriegen. Weil sonst ist das, der Abend ist dann gelaufen, dann bezahle ich die Charge, die ich bezahlen muss und dann gehen wir irgendwo anders hin. Und das ist halt das, was ich meinen Mitarbeitern vermittle. Egal, ob der Wein 39 Euro kostet oder 6.000, der Gast hat die gleiche Qualität zu kriegen. Und auch eben, wenn ich den Wein nicht mag, heißt das nicht, dass Gäste ihn nicht mögen. Das habe ich mir auch mittlerweile abgewöhnt, Weine zu kaufen, nur weil ich sie mag, weil ist die Gäste einfach nicht oder das Gäste ja den Gästegeschmack nicht trifft. Ich zum Beispiel mag Chardonnay super puristisch. Ich brauche nicht viel Holzeinsatz, das muss super klar sein. Aber es gibt halt die Chardonnay-Banane-Trinker. Die gibt es einfach und auch die muss ich abholen.
Auch diese Bodenhaftung muss man bewahren und muss man verstehen. Vielleicht hat dir die Zeit in London da auch geholfen, wo du dann wiederum geerdet bist. Ich finde, die belehrenden Sommeliers und die manchmal sehr arroganten Sommeliers sind entweder die, die noch zu jung sind eigentlich für die Anstellung und ihre Position dann einfach wahren müssen und vielleicht nicht diese lange Schule hinter sich haben, die du hattest, oder die, die müde geworden sind.
Ja, das ist auch,
und dann auch keine Freude mehr am Gast haben und dann oftmals nur noch Trophäen sammeln, die sie dann irgendwie verkaufen und gar nicht mehr um das Wohlwollen des Gastes.
Genau, nicht mehr um die Leidenschaft.
Nicht mehr um die Leidenschaft. Ich glaube, sowas ist in London wahrscheinlich noch heftiger anzutreffen als vielleicht auch in Deutschland, weil es dort noch mit einem anderen Snobismus gelebt wird. Hattest du in London deinen Wein des Lebens?
Tatsächlich.
Wenn du so viele verkauft hast, also liegt es ja nahe, dass man sagt, okay.
Also tatsächlich, man kann ja über Dom Perignon sagen, was man will. Aber da hatte ich einen 64er Dom Perignon und das war unfassbar gut. Es war aber auch aus der Emotion wahrscheinlich unfassbar gut. Also wenn ich jetzt, wie wir es schon hatten, ich glorifiziere es. Aber das war halt so ein Abend, das waren 6, 8 Leute an einem Tisch, die fingen easy an, tranken ein bisschen Sancerre, tranken Champagner, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber nichts Besonderes, tranken dann ein bisschen Sancerre und mit dem Alkohol kam die Stimmung und er sagte, ja, jetzt möchte ich besser trinken. Dann waren wir bei Bordeaux. Was sollen wir denn jetzt machen? Sag ich schließe ein gutes Essen immer am liebsten mit Champagner ab, weil es mich einfach erfrischt.
Oh, und das machst du auch? Idee. Also ist das auch dein Leben auch heute noch?
Okay, ich habe da Spaß dran, aber ich kann generell zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also man kann mich nachts aufwecken und fragen, möchtest du ein Glas Champagner? Sag ich ja gerne. Also das ist wirklich eines meiner großen Laster. Und da war es wirklich so, dass er dann gesagt hat, dann lassen Sie uns doch Champagner trinken. In welche Richtung gehen wir denn? Und dann habe ich halt langsam angefangen, weil er war jetzt nicht der Big Spender, ja? Und dann waren wir irgendwann, ja, aber was würden Sie denn trinken, wenn Sie noch einen Wein trinken würden? Und dann habe ich gesagt, was würden Sie denn noch trinken? So, und dann habe ich gesagt, was ich wirklich gerne mal von der Karte probieren wäre 71 und 64 Dom Perignon. Und dann sagt er, ja, okay, also dann machen wir zuerst mal den 71er, weil dann natürlich, ne, das sind noch ein paar Jahre zwischen, hat er gedacht, okay, dann nehme ich nochmal den vermeintlich Jüngeren, damit ich mich rantaste. Und dann sagt er, das war wirklich gut, dann sagt er, super Wein und toll und genial und jetzt ist die Flasche leer. Und ich so, ja, gut, dann können wir jetzt nur noch den 64er trinken. Runtertrinken können sie sich
Hattet
jetzt nicht mehr.
Hattet ihr nur noch eine? Also wolltest du nicht bei dem Wein bleiben? Oder wollte er sich verändern?
Ich hatte ja Bock, das zu probieren.
Ja.
Es ging ja darum, dass ich das probiere, weil, also auch hier im Restaurant versuche ich immer, auch für die Gäste, die zweite Flasche ist nie so gut wie die erste.
Ja, ist in der Tat so.
Ich weiß es nicht, vielleicht bin ich das. Ich bin natürlich auch super schwierig. Aber ich habe diese eine Flasche, ich mache die auf und ich denke so, unfassbar gut, du bist der Wein meines Tages. Du rettest mich gerade. Und dann mache ich die zweite Flasche auf, aber dieses Neuerlebnis ist weg.
Erlebnis fehlt, ja.
Also es fehlt dieser Klick.
Obwohl das eigentlich verrückt ist, weil eigentlich müsste man das zweite, also die zweite Flasche, den zweiten Schluck, zweite Glas, was auch immer, dann nochmal anders und intensiver wahrnehmen, wenn man ja darum weiß, was man zu erwarten hat.
Ja,
man kann dieses erste Bon kann man überspringen und sich intensiver mit dem Wein beschäftigen, aber es ist oftmals dem oder daran ist.
Ja, es ist halt meistens, wenn man die zweite Flasche trinkt, ist man aber auch nicht zu zweit. Also eine zweite Flasche, also mit meinem Mann, wir trinken auch schon mal zwei Flaschen, keine Frage, ja. Aber normalerweise ist man dann zu viert oder so im Restaurant oder man ist zu viert zu Hause oder man ist zu sechs zu Hause und man hat dazwischen ja auch ein Gespräch. Aber diesen Aha-Effekt, dieses Öffnen, dieses an den Wein rankommen, das nimmt mir keiner, weil da beschäftige ich mich, also ich für mich, am intensivsten mit dem Wein. Und dann immer wieder zwischen dem Gespräch probiert man wieder, schwenkt ein bisschen, probiert, riecht dran. Aber dieses erste Aha-Erlebnis habe ich dann halt nicht mehr. Und beim zweiten, du warst gut, ich nehme dich nochmal. Das ist schade für den Wein, keine Frage. Aber also ich will halt auch immer was Neues probieren. Und
daher der
daher
Schritt dann zum 64er.
Genau.
Dann, was aber schon eine Wahnsinnsempfehlung ist, also nach dem Sancerre dann so in die Richtung. Aber zum Glück hat der Gast dir das zugespielt, weil normalerweise wäre das ja, glaube ich, so einen der größten Fauxpas, die man machen kann, wenn du einen klassischen Sancerre-Trinker vor dir hast und sagen wir auch jetzt nochmal Das ist richtig, das haben ja Sommelier-Kollegen mal gemacht, die einen japanischen Tourist und Gast gefragt hat, ob die mal einen tollen Merlot trinken wollen. Da haben sie Petrus aufgemacht. Und war bei der Rechnung nicht ganz so amüsiert. Also es kann auch nach hinten losgehen, wenn man so.
Ja.
Aber zum Glück hattest du den Ball, den du einfach dann weiterspielen konntest.
Ja, gut, aber ich sage auch meinen Mitarbeitern immer, klar kommunizieren. Hm. Ja, kommuniziert ganz klar mit dem Gast, zeigt ihm den Preis. Hm. Und wenn ihr merkt, er zuckt, dann geht den Schritt zurück. Hm. Dann geht den Schritt zurück, sagt aber, schauen Sie, wir haben auch das. Und wenn er dann aber dieses Kribbeln in den Fingern hat, dann nimmt er den Wein. Aber er nimmt den Wein auch nur, weil du den Schritt zurückgegangen bist und er nicht gepusht wurde.
Ja.
Es ist dann seine bewusste Entscheidung.
Was aber auch ganz viel Feingefühl erfordert, weil genau in dem Augenblick musst du Körpersprache.
Ja.
Ganz klar lesen. Ja. Und er wird selten sagen, gerade wenn er in der Gemeinschaft mit anderen, vielleicht Geschäftsleuten, Freunden, was auch immer ist, sagen, nein, der ist mir zu teuer oder den nehmen wir jetzt nicht. Sondern es ist dann, sind dann die Zwischentöne zwischen den einzelnen Gesten, wo man sagt,
Genau, und diese auch diese Nuance zu sehen, dass ich meine Stimme senke, dass ich ein bisschen leiser spreche, dass ich näher an ihn rangehe, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten. Hm. Das ist ja auch ganz wichtig, ne? Ich mag keine touchy Leute oder touchy Sommeliers, die mich dann 10-mal angetouched haben, obwohl wir uns gar nicht kennen.
Ich hatte letztens einen, der im Vorbeigehen mir noch auf die Schulter geschlagen hat.
Ja, so.
Ich kannte den nicht.
Ja.
Wo ich sage, ey, Buddy.
Ja, genau.
Aber es sind so, ja, die Grenzen muss man kennen.
Ja, genau,
ich glaube,
Grenzen
dafür
muss man
war England
kennen.
Für dich
genau, das
ein
war
Geschenk.
Halt war wirklich ein Geschenk. Also ich war halt davor in Shanghai, haben wir auch angesprochen. Und in Shanghai, das war so ein Jugendtraum. Ich war mit knapp 18, war ich in Shanghai, habe da 2 Wochen gehabt. Und das waren die besten 2 Wochen meines Lebens.
Aus deinem eigenen Willen oder weil dein Vater gesagt hat?
Nee, wir haben...
Lass uns die 64er-Geschichte nicht vergessen, aber ja, aus deinem eigenen Willen?
Genau, aus meinem eigenen Willen bin ich mit 18, also wir hatten Freunde, die haben in Shanghai gelebt. Also das ist quasi meine Babysis, also das Patenkind meiner Eltern, die da gewohnt hat mit ihrer Mutter. Und da bin ich halt hingefahren für 2 Wochen. Das war so mein 18er Geschenk.
Okay.
Und dann bin ich da hingefahren und das war so die Zeit meines Lebens. Das war Freiheit, das war Großstadt, ne? Ich meine, ich war hier aus Kleinheppingen, ja. Also natürlich war Köln immer toll.
Ich wollte gerade sagen, du hast Köln ja schon mal gesehen. Ist
Köln
ja auch
schon mal gesehen, Bonn schon mal gesehen, Düsseldorf schon mal über die Kühe gelaufen, aber natürlich auch mit den Eltern überall gewesen im Urlaub. Aber Großstadt alleine spüren ist nochmal was anderes. Und die haben mich halt freigelassen. Und das war halt so ein prägendes Erlebnis, dass ich irgendwann gesagt habe, ich muss zurück irgendwann. Und dann bin ich halt zum Arbeiten zurück, aber ohne Beachtung der Konsequenzen. Also,
das heißt? Also wie alt warst du, wenn ich fragen darf?
Ich war damals dann, das war 2009, also war ich 26.
Mhm.
Und ich war halt trotzdem noch jung. Ich hatte meine Sommelier, also ich hatte meinen Hotelbetriebswirt gemacht. Ich hatte dann beim Hotelbetriebswirt gemerkt, mir fehlt da was. Ich dachte, ich lerne ja auch über Wein, über die Heidelberg-Geschichten. Ne? Wollte aber eigentlich mehr Wirtschaft machen, deshalb nicht Heidelberg. Und habe gedacht, jetzt habe ich 2 Jahre studiert, ja, eigentlich Gastronomie studiert und weiß immer noch nicht viel über Wein. Also natürlich weiß ich das, was meine Eltern mir gezeigt haben. Ich habe einen relativ guten Geschmackssinn. Ich bin, ich weiß, wo was liegt. Ich weiß, was gut ist, was nicht gut ist. Aber ich hatte halt im Prinzip immer noch keine Ahnung, also keine Base. Mhm. Es war keine Grundlage gelegt für Wein. Und ich habe halt immer gesagt, zu der Zeit hat uns unser langjähriger Sommelier verlassen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich einen Keller aufgeräumt und habe gedacht, ah, okay, das gibt's, in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich hier irgendwann mal, ich wollte nie einsteigen, aber hier habe ich gedacht, wenn ich irgendwann mal Chef bin, dann muss ich wissen, was mein Sommelier macht.
Mhm.
Sonst kann er ja alles mit mir machen.
Mhm.
Also der kann ja Weine kaufen, noch und nöcher, und kann mir Weine in den Keller legen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was der macht, also muss ich das System verstehen. Und darüber hinaus, also daraufhin, habe ich die Sommelier-Schule gemacht.
Mhm.
Und habe dann die Sommelier-Schule gemacht, war hier, habe dann meinen Mann kennengelernt und habe den überzeugen können, dass wir nach Shanghai gehen. Und habe aber nicht überlegt, dass in Shanghai zu der Zeit, es gibt Patente auf Wein. Also man hat zum Beispiel ein Weingut und das hat gewisse Patente auf den Wein, dass es diese Weine importieren kann nach China. Und dann sind das halt nur gewisse Weine und es ist super schwierig nach, also klar, Bordeaux ist in China, Burgund ist in China, Champagner ist in China, aber andere Weine nach China zu importieren ist halt immer über Händler, über Patente und ein Riesenverfahren. Und das habe ich mir natürlich überhaupt nicht so ausgemalt. Also habe ich hier von der Weinkarte, ich kam ja von hier, wir hatten 1500 Positionen immer schon auf der Karte, kam ich dann auf 100 Positionen. Ich habe gedacht im Restaurant, ich muss gleich weinen. Was ist das hier? Ja, natürlich hatten die dann Haute-Brion auf der Karte und natürlich hatten die Margaux auf der Karte und vermeintlich hatten sie auch noch einen guten Burgunder auf der Karte, aber das war's. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt soll ich hier Sommelier sein und hier gibt's gar keinen Wein, den ich verkaufen will.
Es war ja kein schlechtes Restaurant,
die war. War ein gutes Restaurant, war ein sehr gutes Restaurant. Ja. Die haben ja mittlerweile auch, also die Familie hat ja mittlerweile auch ein Drei-Sterne-Restaurant. Ja. Aber ich bin echt aus allen Wolken gefallen. Dann haben wir uns das ein halbes Jahr angeschaut. Mein Mann ist natürlich auch verzweifelt, weil es da nicht halt, da gab es halt nicht den Wildsteinbutt und da gab es halt nicht das Gemüse, was er gerade wollte oder den Taschenkrebs oder wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir uns dann nach einem halben Jahr gesagt, in Ordnung, vielleicht sollten wir uns mal bewerben. Es wird nichts. Natürlich hatten wir dann den Plan, Deutschland auf keinen Fall zurück, weil das wäre eine Niederlage gewesen, Blamage. Man ist so weit weg und dann geht man nach Deutschland.
Das ist ja auch deine Drangphase gewesen, also wo man sein Wissen, sein Fundament aufbaut. Was macht man ja seltenst mit 45.
Ja, genau.
Wenn man irgendwie Kind, Familie und so weiter, sondern das macht man genau zwischen 20 und 30.
Genau,
da dass muss man die Station halt abarbeitet, dass man ins Ausland geht, dass man Sprachen lernt etc. Aber die Stadt konnte nicht überzeugen. Also das Großstadt und das Shanghai wilde Leben toll. War da nicht so.
Ja, Shanghai toll. Wir hatten auch ein super Pay. Also wir haben uns wirklich wohl gefühlt, alles super. Aber irgendwann hast du auch alles gesehen.
Und die das, Arbeit was dann, ist dann trotzdem ganz wichtig.
Die Arbeit ist halt wichtig.
Wenn man deswegen dort auch hingegangen ist.
Genau, ja. Und ich war halt auch, meine Chefin, die war super, super nett. Aber das Problem war halt auch, ich war das einzig europäische Gesicht im Laden. Und sie hat mich nie merken lassen, aber die Gäste haben mich teilweise angesprochen und nicht sie, weil ich halt das europäische Gesicht war und sie war Koreanerin.
Okay, schwierig.
Ja, ganz schwierig. Und dementsprechend auch für mich, weil ich bin kein Typ, der sich über jemanden hinwegsetzt. Habe ich nie gelernt, entbehrt meine Erziehung. Aber wenn die Gäste einen ansprechen, ich habe sie dann natürlich geholt und habe gesagt, ne? Aber natürlich ist das immer so eine Unstimmigkeit, einfach so vom Gefühl her. Und dementsprechend, mein Mann hat sich dann sowieso noch überworfen mit dem Küchenchef und dann war das sowieso vorbei. Und dann haben wir natürlich gedacht, ja, jetzt gehört uns die Welt, jetzt bewerben wir uns in den USA. Und die haben sich noch nicht mehr zurückgemeldet. Und dann haben wir uns in London beworben und in London haben die halt alle gesagt, ja, dann komm vorbei. Und dann sind wir da Klinken putzen gegangen. Also haben wir überall gesagt, okay, wir machen einen Termin. Und tatsächlich, komischerweise, sind wir als erstes dann zum Probearbeiten zu Marcus Waring. Und reflektierend weiß ich, dass die jede Woche jemanden eingestellt haben. Aber die haben gesagt, okay, wann willst du anfangen? Sagen wir ja morgen. Okay, dann fangen 3 Tagen an. Und dann hatten wir einen Job. Und das war im Prinzip dann wirklich die, ja, wirklich eine Eingebung, dass wir da hingekommen sind in diesen Weinkeller und dass ich eben auch die Leute hatte, die mich dann so gefördert hatten und auch diesen Assistant, der mich dann an die Hand genommen hat und der mir das Selbstbewusstsein gegeben hat, ich stehe in deinem Rücken.
Rückblickend, um den Deckel zuzumachen, würdest du die Zeit trotzdem nicht missen wollen in Shanghai? Würdest du es jedem empfehlen oder sagst du, war wasted time und
Nein, Erfahrung. Nee.
Schöne Erfahrung, auch diese muss man machen.
Super Erfahrung muss man gemacht haben. Genau, ich habe es gesehen, ich war da, ich habe viel mitgenommen, weintechnisch natürlich nicht. Also das Grundergebnis, was ich erzielen wollte, habe ich nicht erreicht, aber es hat mich so viel weitergebracht. Also es ist so Mind-Opening.
Und sonst wärst du wahrscheinlich nicht nach London und zu deinem 64er gekommen.
Genau. Nein, aber das sind ja alles die Verkettungen der Dinge. Genau. Und dieser 64, das war wirklich strahlend.
Nur für dich oder auch für den Gast? Also war es der Erfolg nach dem 71er, wo ihr dann...
Der Gast war, also der war stunning begeistert. Der hat gesagt, wow, das habe ich wirklich noch nie getrunken. Und ich natürlich, ne, wie das so ist, wir hatten so ein Backoffice, ne, und ich bin halt durchs Backoffice getanzt, als wenn wir den 64er, ne, so wenn man so tanzend zum Weinkeller läuft. Und und der hat ihn wirklich auch begeistert. Also der hat ihn nochmal abgeholt. Der hat gesagt, das andere war unfassbar gut. Mhm. Aber dieser Champagner oder Wein, muss man ja eigentlich sagen, das war die Erfüllung. Mhm. Das war wirklich unfassbar, dieses Gefühl. Und dieses Gefühl hat man halt immer noch im Herzen, ne?
Ja, das, also, ja. Das ist das Schöne bei dieser Emotionalität des Weines, dass man das Gefühl nicht.
Das verliert man nicht. Also, dass, diese Schublade kann man immer wieder aufmachen. Hm. Und das ist das, was ich liebe am Wein und am Weinverkauf, weil diese Flasche, die hat man immer noch so, wenn man so ein bisschen, so ein inneres Auge hat, ne? Also, das hat man dann immer noch, diese Flasche hat man immer noch, wie man sie aus dem Regal holt, wie man sie aufmacht. Also, dieses Gesamterlebnis ist, unglaublich.
Das ist Geruch und Geschmack, so als würde man Omas Blaubeerkuchen riechen und man sitzt automatisch bei Oma, so ist es mit dem Wein dann in dem Augenblick auch. Ja. Und so ist es manchmal eben auch, wenn man vorm Weinregal steht, man hat das Gefühl, man fühlt die Weine in dem Augenblick. Ja. Man schaut sie an und man hat imaginär den Geschmack auf der Zunge und kann dann in seinen Empfehlungen so richtig diese Wellen durchlaufen, wo man sagt, das passt jetzt, nein, das passt nicht. Und
aber auch interessant, wenn ich dann vorm Weinregal stehe und denke so, ah, okay, du passt heute nicht, also du wirst es heute nicht werden, aber das hat man dann abgespeichert, man hat quasi den Speichel schon im Mund für den nächsten.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, total.
Also ganz spannend, wenn ich dann, und dann stehe ich wieder vom nächsten Gast und der sagt, ja, in die und die Richtung möchte ich gehen, und ich denke so, oh, heute bist du mein. Heute bist du der Wein, und dann gehst du in den Keller, kannst den eigentlich blind in den Keller runterlaufen, holst ihn raus und denkst so, du wirst es heute. Bei ist natürlich schade, wenn er einen Kork hat, ne? Aber
das ist wirklich schade, das ist fatal. Da bin ich auch jemand, gibt ja einen berühmten Winzer an der Mosel, wo man um den Kork herum trinken kann, darf und muss.
Auf dem Sofa.
Das ist manchmal dann schwierig, aber ich finde das manchmal auch so schade, wenn man einen Wein öffnet und der hat Kork und ist vielleicht die einzige Flasche ist zu Hause.
Ja.
Ich ertappe mich manchmal dabei, den dann trotzdem zumindest ein kleines Stückchen weiter zu trinken, um so die Struktur zu greifen oder zu gucken, ob da irgendwas kommt oder ob dann man den Wein trotzdem irgendwie erinnern kann oder ihm gerecht werden kann, und ist dann in der Tat richtig, richtig schade. Hattest du in London damals auch, also war der 64er auch dein Sommelier-Erlebnis schlechthin? Oder hattest du irgendwann mal ein Sommelier-Erlebnis, wo du sagst, dass war das absolute Highlight, so rein aus dieser Tätigkeit oder aus dem aus der Kommunikation oder sonst irgendwas?
Nee, also ich glaube, dieses Sommelier-Erlebnis, das war das, das, was mich wirklich geprägt hat. Also das, dieser innere Hype, der mich manchmal immer noch trägt. Wenn du so einen richtig blöden Tag hast und jeder trinkt nur A-Weiß und du denkst so, ach, was mache ich hier heute? Ja, ich mag alle meine Gäste, aber könntet ihr nicht gerade wenigstens ein offenes Glas, großes Gewächs trinken, das ich offen habe? Also so, ne? Es gibt ja diese Abende. Auch wäre ich noch mal in London und könnte noch mal den Champagner trinken. Das andere, was ich wirklich, also sowieso Champagner und muss ich sagen, das ist das Erlebnis, und hier hat man halt dauernd irgendwelche Erlebnisse. Also wir haben halt eine sehr gute Weinkarte und manche wissen das zu schätzen. Also die Weinkarte ist extra nicht irgendwo hinterlegt, wobei es ganz witzig ist, im Internet fliegen alte Weinkarten von mir rum, die irgendwann auf meiner Internetseite standen.
Okay.
Und dann hatte ich letztens einen Gast und der sagte dann, ich hätte gerne den und den Wein. Und dann sag ich, den habe ich seit 5 Jahren nicht mehr auf der Karte. Wenn man da ungefähr ungefähr ein Gefühl hat, dass man den hatte, aber wie lange der ungefähr weg ist. Und dann sagte er, ja, aber steht doch auf Ihrer Weinkarte. Und sage ich, wo? Hier nicht. Nee, im Internet. Und sage ich, ja, können Sie mir die mal öffnen? Ich bin jetzt wirklich interessiert. Und sage ich, ja, gucken Sie doch mal auf das Datum Ihres, des Eintrags bei Google. Das ist 16.10.2020 oder sowas. Ah, okay. Ja, und die Preise hier, sage ich, ja, Entschuldigung, wir sind 5 Jahre weiter.
Es war ein bisschen Corona zwischen, keine Energiekrise.
Corona, Kram, Energiekrise, wir bezahlen unsere Mitarbeiter gut. Was möchten Sie?
Ja. Lehrbach.
Ja.
Ich wollte jetzt, das Thema ist schön, aber vielleicht kommen wir danach dann nochmal auf deine Weinkarte hier, die ja legendär ist. Aber ihr seid direkt nach London, seid ihr dann über fast Umwege, Vandum etc., seid ihr ins ins Lehrbach gekommen.
Genau, also so. Wir hatten tatsächlich, wir sind von London, haben uns halt weiter beworben. Dann hatte ich eben mit Calero geschrieben, dann aber im Anschluss.
War das wegen der Nähe zum Elternhaus oder war das, weil Bergisch Gladbach damals schon gestrahlt hat?
Bergisch Gladbach hat gestrahlt. Ja. Und ich war irgendwann auch mal in Lehrbach mit meinen Eltern beim Essen, bei einem runden Geburtstag, und es war wirklich toll. Es war schön in dem Wintergarten, also es war so ein Frühlingstag.
Weißt du, welches Jahr das war?
Bin nicht hundertprozentig sicher. Ich würde schwören, dass es der 18. Geburtstag meiner Schwester war. Also die ist 87 geboren, muss es 92 gewesen sein.
Hätte ich nämlich auch gedacht, weil es war ein Tag, da war ich gerade Sommelier.
Ja, oder?
Ja, und es war ein Tag, wo es der große Steinheuer kommt.
Ja, genau. Und wir waren so 6 bis 8 Personen.
Ja,
genau, weil wir waren mit meiner Schwester.
Ich kann mich da in der Tat auch dran
also
erinnern.
Also die ganze Familie, und ich weiß gar nicht, ob meine Tante und mein Onkel dabei waren oder so. Also es war ein grandioser Abend.
Ja.
Wir haben so gut gegessen. Ich glaube, wir haben damals auch das Curry-Zitronengras-Süppchen gegessen. Mhm. Und der Dieter Müller war noch am Tisch, Frau Müller war da, Monsieur war da. Und genau, es war toll.
Schön.
Es war einfach nur sensationell. Und mein Mann hatte zufällig das gleiche Erlebnis, also mit der Jeune-Restaurateur-Klasse. Das muss aber irgendwie 2008 gewesen sein, waren die mit den Jeune-Restaurateurs in Lehrbach. Und der war auch total geflasht noch von Lehrbach. Und dementsprechend hatten wir einfach ein gutes Gefühl bei Lehrbach.
Mhm.
Aber haben halt gesagt, gut, jetzt haben die uns eingeladen, jetzt müssen wir da mal hin. Ne?
Ihr hattet schon ein Vorstellungsgespräch und seid dann rübergeflogen.
Genau, wir sind rübergeflogen. Also wir hatten kein Vorstellungsgespräch, wir haben kurz telefoniert. Und dann sind wir halt rübergeflogen. Und eigentlich waren wir schon mental in Österreich, in Wien, weil Wien, das war unsere Stadt.
Wäre ja auch schön gewesen. Also
war auch super schön. Und ich meine, genau, wir hatten auch schon ein Vorstellungsgespräch in Wien, und also das hat mir alles super gut gefallen und das war alles toll. Und dann sind wir nach Lehrbach und wir dachten eigentlich, wir kommen zum Vorstellungsgespräch. Und dann kam der Thomas Sommer rein, und bei Thomas Sommer und mir ist so direkt der Funken übergesprungen. Also wir haben uns direkt so, hey, cool, schön, dass es dich gibt. Und dann sind wir ins Restaurant geführt worden. Ich denke so, wollen die uns jetzt erst eine Hausführung machen oder was machen wir hier? Und dann haben die uns an den Tisch gesetzt und haben uns ein Amuse Bouche-Menü serviert. Und mein Mann und ich gucken uns an und denken so, euer Ernst jetzt? Weil wir waren ja eigentlich, ne, wir waren ganz normale Linienmitarbeiter in London. Also wir waren nichts Besonderes in London. Also mein Mann war dann irgendwann Chef de Party. Ich war halt stellvertretende Sommeliere. Aber wir waren Linienmitarbeiter. Also wir hatten keinen höheren Status. Und dann kamen wir da an, dann wurden wir zum Essen eingeladen. Wir waren so geflasht. Und dann haben wir uns danach angeschaut und waren eigentlich ja nur da aus Respekt, weil wir eigentlich nach Wien wollten, und gucken uns an und sagen, also so viel Herzlichkeit, so viel Empathie, so viel Ausstrahlung, die dieses Haus uns gibt, wir gehören hierhin.
Schön.
Und dann haben wir eben, habe ich mit Thomas lange gesprochen, und dann hat er halt gesagt, ja, Sommelier könnte mir halt nicht anbieten, weil da war gerade er Restaurantleiter geworden und der Peter Müller war Sommelier. Und er sagt, das ist mein Zögling, dem mache ich das nicht abspenstig. Ich werde dich immer mal einen Wein probieren lassen, wenn es dir wichtig ist, und das durfte ich auch immer. Aber Sommelierie ist nicht dein Thema hier.
Was für dich aber dann letztlich eine ganz tolle Ergänzung, ganz toller Meilenstein ist, weil Sommelier hast du ja schon gemacht. Und
genau, ja.
Den Serviceteil, den dann noch zu perfektionieren in so einem Haus mit solchen Kollegen.
Genau.
Unter einer solchen Leitung ist ja dann für dich einfach so ein richtig schönes Puzzle.
Genau.
Stück, das hat, was dann so perfekt genau, reinpasste.
Ja, ja.
Und wo du dann auch perfekt reinpasstest. Also genau. Das war ja.
Ja, und das war
ein
wirklich.
Glücksfall.
Ja, es war wirklich ein Glücksfall. Und
was vielleicht im Steierreich nicht so gekommen
wäre. Nicht so gekommen.
In dem Augenblick.
Genau. Ja, vom Gefühl her, also. Ich tue wahrscheinlich zu viel aus Gefühl raus. Aber vom Gefühl her hat das gepasst für uns beide. Also wir haben das Gefühl, als wären wir angekommen.
Schön.
Ich wäre wahrscheinlich auch noch 10 Jahre in Lehrbach geblieben, hätten wir nicht geschlossen. Und da war es halt auch so, ich war Chef de Rang, zuerst halt als Linienmitarbeiter, dann sind einige Wechsel gewesen und dementsprechend ist man halt so ein bisschen hochgekommen. Dann hat Thomas Sommer sich ja entschieden, zu Smart Wines zu gehen, und dann sitzt auf einmal, fragt der Schmidt mich nach einem Gespräch, Und dann sitze ich da mit unserem Direktor, nee, unser Direktor Siegling fragt mich nach dem Gespräch und dann sitzt auf einmal der Herr Schmidt da. Und dann denke ich so, was macht der denn jetzt beim Gespräch? Wir haben doch einfach nur so ein Jahresgespräch. Hm. Und Thomas Sommer sitzt dabei. Ich denke so,
oh, das wird was Ernstes hier.
Was mache ich hier gerade? Ich glaube, ich bin im falschen Film. Und dann sagt er, und genau, ich weiß gar nicht, genau, ob Peter Müller auch an dem Tag da war oder wir zusammen im Gespräch saßen. Und dann wurde uns halt angedient, dass er Sommelier wird im Lehrbach und ich Restaurantleitung. Und ich sag, aber Thomas, du bist doch mein Restaurantleiter. Also, nee, ich werde gehen und ich habe euch vorgeschlagen als Team. Hm. Sag ich, ja, okay, wenn das jetzt dann meine
tolle
Aufgabe ist.
Großartig, ja.
Ja, dann
und dann mit dem Koch wie Nils, also ist das ja...
Ja, nee, super. So
also
ein
auch
toller
von,
Mensch.
Von der menschlichen Harmonie, ja, und von allem.
Genau.
Also es,
ja.
Schade, dass es dann so ein Cut gab, aber auf der, ja, anderen Seite dann wieder toll für euch.
Genau, wir hätten wahrscheinlich nicht den Absprung geschafft.
Ja. Also, wie viele Jahre wart ihr dort?
Wir waren 4 Jahre da.
Doch so lange.
Ja, genau.
Also ist ja eigentlich nicht lang, also für eine Führungsposition.
Genau. Ja.
Und es ist ja so schade, also auch gerade für das Haus fand ich es immer so schade, dass, ja, viele leitende Positionen oder viele Zombies waren es ja eigentlich immer,
ja,
nach 5 oder nach 6 Jahren oder manchmal nach 2 Jahren gewechselt haben, weil so ein Haus verdient ja eigentlich die,
ja,
Langfristigkeit.
Aber das ist die Industrie, ne? Also das ist, und man braucht ja immer mal eine neue Weinkarte. Also natürlich, jetzt habe ich meine Weinkarte, aber ich kann meine Weinkarte auch so strukturieren, dass es immer wieder Spaß macht. Beziehungsweise sind die Weine drauf, die meine Gäste lieben und die ich liebe und dementsprechend gibt es immer nur wieder Akzente, die man, also alte Zöpfe, die man abschneidet, neue Akzente, die man setzt, neue Winzer, die man sich lang genug angeschaut hat, dass sie eben auf die Weinkarte passen, dass es ins Gesamtkonzept passt, Freunde, die man, Winzerfreunde, die man wieder kennenlernt, zu denen man einfach so eine Ebene hat. Ich kann keinen Wein verkaufen, wo ich den Winzer nicht mag. Kann ich einfach nicht. Also das, da ist mir schwierig.
Ihr blickt in ein Glas Pinot Blanc, Quintessenz von der Kellerei Kaltern, und es ist, als würdet ihr das ganze Herz Kalterns in den Händen halten. Hier am Südrand der Alpen und nur wenige Kilometer vom Gardasee entfernt, entfaltet sich eine der wohl faszinierendsten Weinkulturen Europas. In dieser Region, zwischen dem Schutz der Dolomiten und den warmen Einflüssen des Mittelmeers, liegt die Kellerei Kaltern, ein Monument an Tradition und Innovation, das ihr durch jeden Schluck erleben könnt. Stellt euch einmal vor, wie all das begann. Es war das Jahr 1906, als sich 70 Winzer zusammentaten, um die Kellerei Kaltern zu gründen. Damals, inmitten einer Zeit voller Umbrüche, sahen diese Männer und Frauen die Notwendigkeit, die Weinqualität zu sichern und den regionalen Wohlstand zu fördern. Sie ahnten nicht, dass sie den Grundstein für eine der größten und wichtigsten Genossenschaften Südtirols legen würden, die bis heute in ihrer Verantwortung für die Weinlandschaft Südtirols und das kulturelle Erbe steht. Seitdem hat sich die Kellerei mit über 650 Mitgliedern zu einer Gemeinschaft entwickelt, die auf gegenseitige Unterstützung und einem tiefen Bekenntnis zur Qualität basiert. Jede Entscheidung wird hier gemeinsam getroffen. Einer für alle, alle für einen. Und genau dieses gemeinsame Ziel treibt die Mitglieder an, das Terroir Kalterns in jeden Tropfen zu bannen. Kaltern ist nicht irgendein Fleckchen Erde. Die Reben, die auf Höhen zwischen 200 und 500 Metern wachsen, gedeihen einem Mikroklima, das seinesgleichen sucht. Von den dolomitischen Kalkböden, die den Weinen ihre außergewöhnliche Mineralität verleihen, bis hin zu den thermischen Schwankungen zwischen Tag und Nacht. Alles hier trägt zur Intensität der Aromen bei. Südliche Winde kühlen die Hänge, schützen die Reben vor Krankheiten und fördern die Aromenentwicklung. Ihr könnt es buchstäblich schmecken, wenn ihr ein Glas des Kalterer Sees probiert. Seit 1971 ist der Kalterer See als DOC anerkannt und repräsentiert die Spitze des norditalienischen Weinbaus. Die Kellerei Kaltern ist eine der wenigen, die seit jeher autochthone Rebsorten wie Vernaccellac reinpflegt und mit Bedacht auch internationale Sorten wie Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc oder dem Weißburgunder anbaut. Hier wachsen die Reben mit einer Dichte von 3000 bis 5000 Reben pro Hektar. In den historischen Pergola-Erziehungssystemen gedeihen die Trauben geschützt und entwickeln dabei ein besonders aromreiches Profil. Von der Rebe bis ins Glas geschieht in der Kellerei Kaltern alles mit höchster Sorgfalt. Schwerkraftpressung ist hier Standard, um die Trauben schonend zu behandeln. Die Rotweine werden häufig in großen Holzfässern und kleinen Barriques gereift und seit einigen Jahren auch in Amphoren und Betontanks, um die Typizität des Terroirs zu bewahren. Die Weißweine dagegen durchlaufen kalte Gärungen, die ihre lebendige Frische und Präzision sichern. Und nicht zu vergessen ist, dass die Kellerei Kaltern auf natürliche Hefen aus den eigenen Weinbergen setzt, um die besondere Mineralität und den Charakter Kalterns in jeder Flasche zu bewahren. Die Kellerei Kaltern ist nicht nur Hüterin der Tradition, sondern auch Wegbegleiterin der Zukunft. Seit 2016 arbeitet sie klimaneutral und setzt alles daran, die biologische Vielfalt der Region zu bewahren. Biodiversitätsflächen, Drohnentechnologien zur Rebpflege und Photovoltaikanlagen auf den Kellereigebäuden sind nur einige Maßnahmen, die sie ergreift. So entsteht ein harmonisches Zusammenspiel von Natur und moderner Technik. Und absolut perfekt. In einem Höchstmaß von Qualität spiegelt sich dieses in der Quintessenzlinie. Diese wird ausschließlich aus den besten Trauben der ältesten Charakterlagen gekeltert und konzentriert sich auf 5 große Leitsorten. Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Kalter Rasé, edelsüßer Goldmuskateller und der Weißburgunder, den ich hier besonders erwähnen möchte. Denn der Quintessenz Pinot Blanc der Kellerei Kaltern ist mehr als Wein. Es ist eine Ode an die Eleganz und Ausdruckskraft der Region. Ein Zeugnis für das Zusammenwirken von Tradition, Handwerk und einzigartigem Terroir. Mit einem feinen Nicken zur langen Weinbaugeschichte Südtirols begann die Geschichte dieses Pinot Blanc schon vor Jahrhunderten. Pinot Blanc, eine Rebsorte, die in vielen Regionen der Welt ihre Wurzeln schlug, hat hier in Kaltern eine Heimat gefunden, in der sie zu absoluter Höchstform auflaufen kann. Die Böden, eine Mischung aus mineralreichem Dolomit und kalkhaltigen Gestein, verleihen diesem Wein seine markante Mineralität, seine Struktur und diese unverwechselbare Frische. Auf Höhen von 400 bis 500 Meter wachsen die Reben für den Quintessenz Pinot Blanc. Und dann ist da der sorgfältige Umgang im Keller. Die Trauben des Quintessenz Pinot Blanc werden von Hand gelesen. Eine Wertschätzung für die Reben, die spürbar in jedem Tropfen mitschwingt. Im Keller angekommen, geschieht alles schon und präzise. Die Kellerei setzt, wie schon erwähnt, auf natürliche Hefe und kalte Gärung, um die Frische und feinen Aromen zu bewahren. Der Ausbau für die Quintessenzlinie erfolgt teilweise in großen Holzfässern, subtil aber präzise. Gerade so viel, dass es die Frucht und die Mineralität perfekt unterstreicht. Einmal im Glas entfaltet der Quintessenz Pinot Blanc mit Aromen von reifen Äpfeln, saftiger Birne und einem Hauch von Zitrusfrüchten und nicht zuletzt der floralen Note, die an weiße Blüten erinnert, eine Faszination, die fast nicht zu beschreiben ist. Begleitet wird das Ganze von einer feinen Mineralität, die wie ein kühler Windhauch über die Geschmacksknospen zieht und den Gaumen immer wieder belebt. Jeder Schluck lädt ein, in die Landschaft Kalterns einzutauchen. Es ist, als würde man die frische Bergluft und den Blick über die sonnigen Rebhänge regelrecht schmecken. Und doch ist dieser Wein weitaus mehr als nur ein Abbild der Natur. Es ist das Ergebnis der unermüdlichen Arbeit und des kompromisslosen Qualitätsanspruchs der Kellerei Kaltern. Mit jedem Glas Quintessenz Pinot Blanc schmeckt ihr das Zusammenspiel von Berg und Sonne, die Stille der Dolomiten und die fruchtige Wärme der Südtiroler Hänge. Ein Wein, der nicht nur erfreut, sondern der auch erzählt. Vielen Dank für diese tollen Weingeschichten. Noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Und dann kamt ihr ja zurück, ihr ja hier schon immer eine Ausnahmeweinkarte ja. Hattet, aber schon immer.
Immer, genau. Meine Eltern, also mein Vater ist wirklich einer der besten Sommeliers, die ich kenne. Ohne den Titel.
Ja.
Also mein Vater, was der schon in seinem Leben getrunken hat und probiert hat, beziehungsweise er probiert nicht, er trinkt. Also wir haben uns gestern noch drüber unterhalten mit Herrn Knickenberg und Herrn Schwanz, wir gehen alle auf die Probe, wir probieren 100 Weine, aber den wirklich guten Wein, den schlucken wir auch, wenn wir alle ehrlich sind. Und dass man eben auch nur über das Schlucken des Weins wirklich die komplette Facette alle Facetten des Weins abdeckt.
Denke ich auch.
Also ist einfach so.
Dann hat man in der Tat auch den, wenn man den Wein trinkt, hat man das Nachempfinden.
Genau,
noch ja. Dieses tiefe Nachempfinden, wenn ja. Er dann aus dem Körper heraus nochmal wirkt.
Genau, ja.
Und dann habe ich die Langatmigkeit und sind dem Wein auch nah. Und ich finde auch, ich habe eine andere Ernsthaftigkeit dem ja. Wein gegenüber und genau. Kann mich darin fallen lassen.
Ja.
Und das finde ich großartig. Wann trinkst du Wein? Also nicht nur probieren ja. Oder degustieren, sondern wann nimmst du dir den Moment? Oder ist das daily oder ist das all day oder von morgens bis abends? Oder?
Ja, nee, also Mein Vater hat gestern gesagt, am liebsten mit dem inneren Kreis. Also wir treffen uns halt sehr oft mit Dennis oder mit Freunden und trinken Wein zusammen und jeder bringt was mit. Mhm. Also wir haben einen großen Esstisch zu Hause, Christian kocht ganz gut und dann treffen wir uns halt zum Daydrinking. Also wir fangen dann um 12 Uhr an. Um eins sagen wir dann, meinst du, wir könnten mal eine Flasche aufmachen, ohne uns schlecht zu fühlen? Ach, wir sind doch in geselliger Runde. Und dann wird halt aufgemacht und dann trinken wir von Champagner über Weißwein. Manchmal kommt auch ein Rotwein rein. Aber das ist dann halt meistens unser Dienstag, also unser Samstag, wo wir das zusammen machen. Und ganz ehrlich, wenn ich mit meinem Mann beim Mittagessen sitze, also wir essen meistens Mittag, weil wir eine kleine Tochter haben, machen wir uns auch eine Flasche Wein auf. Mhm. Und dann trinke ich Wein oder wenn wir abends noch zusammensitzen, machen wir uns auch eine Flasche Wein auf.
Was trinkst du denn? Ist das dann immer was Besonderes oder ist das Probeflaschen abarbeiten oder ist das ein Alltagswein, den du dann hast? Oder?
Ja, kommt ganz drauf an. Also ich trinke unfassbar gerne Schaumwein und so mittags, keine Ahnung, wenn wir gerade ein bisschen Spaghetti Bollo machen mittags, trinke ich auch gerne schon mal ein Cava. Mhm. Also weil wir viel im Januar brauchen wir immer ein bisschen Sonne, ein bisschen auftanken und dann fliegen wir nach Gran Canaria, gehen da ins Corte Inglés und decken uns mit Cava ein. Mhm. Und das letzte, was wir getrunken haben, war immer von Gramunda der Illustros. Mhm. Das war dann so unser Mittagswein. Und wenn wir mit Freunden unterwegs sind, beziehungsweise wenn wir bei Freunden sind oder die Freunde bei uns, fangen wir meistens an mit Champagner. Mein Vater belächelt das immer. Der
mag er kein Champagner, oder?
Doch, aber wir trinken halt gut. Also wenn mein Vater sich einen Wein aufmacht, der kann auch 10 Euro kosten. Mhm. Aber das gibt's bei uns im Kühlschrank gar nicht, ohne arrogant zu sein oder so. Aber wenn wir einen Wein aufmachen, dann machen wir großes Gewächs auf. Mhm. Weil das ist unsere Belohnung für die Woche.
Man hat ja nur gewisse Ressourcen, bevor man die verschenkt mit
genau, ja.
Mit den Anfangswein.
Genau,
ja.
Und dann es gibt auch Weine, die ich hier zum Beispiel, ich muss ja immer checken, wie weit sind die Weine.
Ja.
Weil nicht jedes große Gewächs schafft 10 Jahre. Hm. Also es gibt große Gewächse, die schaffen auch 20. Aber ich muss halt immer wieder den Stand der Weine probieren.
Was eine Aufgabe ist. Also,
was eine
dass
Aufgabe
man die
ist,
auch
genau,
aktiv
ja, genau.
Und dann möglichst nicht dann, wenn man es verkauft will, da ist es manchmal zu spät, sondern dann manchmal
genau,
einfach auch in der Vorprüfung.
Genau, unangenehm wäre es mir, wenn ich dem Gast ein großes Gewächs aus 2011 empfehle und der ist durch.
Und der hat es nicht mehr geschafft,
und
genau.
Die zweite Flasche mache ich auf, weil ich denke, vielleicht hat die ein Korkproblem und die ist auch noch durch.
Ja.
Das kann ich einfach hier so nicht leisten, dann zum Gast zu gehen und sagen, naja, vielleicht lassen wir die Finger doch weg von 11, das muss ich wissen.
Hm. Hast du einen perfekten Feinmoment, wo du sagst, ist es für dich der Dienstag oder ist es der Moment für deinen Mann oder brauchst du dann irgendwie Atmosphäre und musst dich langsam mit Musik in Stimmung bringen? Und
Nee. Also das, wir gucken uns an und sagen, trinken wir ein Glas? Ja, wir trinken ein Glas.
Und das ist perfekt?
Das ist perfekt.
Ja.
Das ist dann der perfekte Moment und dann macht man ein Glas auf. Wir haben meine Tante dabei, die ist 86, die ist mein Babysitter für abends. Und wenn man natürlich nicht immer nur nehmen kann, also die setze ich jeden Abend bei mir um 18 Uhr auf die Couch, damit ich hier rübergehen kann, um eben zu arbeiten.
Großartig, ja.
Und die laden wir dann eben zum Mittagessen ein.
Schön.
Und dann sitzen wir da, haben quasi alles am Tisch. Trinken wir einen Schluck? Ja, wir trinken einen Schluck. Und dann geht mein Mann an den Weinkühlschrank und holt was raus.
Sehr schön. Gibst du dich noch ein Leben ohne Wein?
Nein.
Und könntest du Wein in ein Wort pressen? Also Wein ist Punkt, Punkt, Punkt.
Leben.
Leben. Schön.
Genau.
Ich finde das toll, wenn ich das frage. Es ist so eine der Fragen, die ich jeden stelle.
Ja.
Sagt, hat bisher jeder etwas anderes gesagt.
Ja, interessant.
Und also
ne?
Leben hat noch keiner gesagt und das finde ich großartig, weil Wein ist, nicht nur Wein ist, sondern Wein hat auch ein Leben. Also wenn Wein sich entwickelt und das ist so ein allumfassender Begriff, der trotzdem so punktiert ist und so perfekt eigentlich.
Ja.
Eigentlich
also
ist.
Also ich meine, man möchte ja nie als Alkoholiker dastehen. Hm. Aber für mich wäre es eine große Einschränkung, wenn mir jemand sagen würde, ab morgen trinkst du keinen Wein mehr. Hm. Dann wäre so ein Teil meines Lebens oder ein großer Teil meines Lebens einfach ein schwarzes Loch.
Hm. Also viele Momente, Situationen, viele Zusammenkünfte, viele Gesellschaften.
Genau.
Die gehen natürlich, man kann natürlich ohne Wein leben, aber genau
natürlich.
Dieser Punkt, diese Kommunikationsebene, dieses Schmecken, fühlen, riechen, das bleibt
dieses
dann.
Dieses Erlebniswein.
Ja. Was also auch dieses, niemals langweilig wird.
Nie.
Also selbst wie viel wir, ich habe mal zusammengezählt, wie viele Flaschen ich ungefähr aufgemacht haben müsste in den 30 Jahren, seitdem ich tätig bin.
Ja?
Und ich bin auf 500.000 Flaschen gekommen, ungefähr.
Ja.
Also bei all den ganzen Bankkits und das Ganze, es läppert sich ja alles.
Natürlich.
Das ist
schon wirklich
viel, was man da aufmacht. Und diese vielen kleinen Momente, also wenn man die Weine auch vorprobiert und da war vielleicht irgendwie 1% davon, die man selber getrunken hat.
Genau, wahrscheinlich,
aber das würde fehlen und das wäre halt so schade. War das damals für dich, als du dann zurückkamst?
Ja.
Dieser riesen Weinkeller, den ihr übernommen habt, war das eine Offenbarung? War das eine Last? Weil da möchte ich vielleicht drauf hinaus.
Ja.
Es sind ja nicht nur Riesling A, 2 Jahre haltbar, sondern es sind ja teilweise auch richtig große Sachen.
Ja.
Auch große Sachen mit einem gewissen Wert. Auch mit einem gewissen Wert, wo man nicht weiß, was mache ich mit dem Preis?
Ja.
Weil oftmals liegen die ja, und als ich eure Weinkarte gesehen habe, dachte boah, und teilweise so ultra super fair kalkuliert.
Ja.
Wo die Frage ist ja immer, was ist fair, aber so ultra günstig kalkuliert bei Weinen, wo ich dachte, unglaublich. Also das ist, habt ihr es vergessen oder macht ihr das bewusst? Also so eine Karte dann zu haben, mit den Preisen umzugehen, mit den, dass man einen Riesling QBA kalkulieren kann, ist klar, weil man hat irgendwie seinen Serviceaufschlag, man sagt irgendwie, das haben wir an Betriebskosten runtergerechnet auf 1.000 Flaschen, die wir vielleicht irgendwie in der Woche oder im Jahr ausschenken, kommt man auf den Satz, den man hat. Aber gerade bei den großen Dingen ist es schwierig. Bist du da reingewachsen oder hast du es von heute auf morgen übernommen oder wie?
Nee, also wir sind 2015 zurückgekommen. Ich war noch bezahlt bis April und hatte dementsprechend Zeit, mich mit dem Weinkeller zu beschäftigen. Der Sebastian war gerade weg ein Jahr. Dann war ja der Ronny da und der ist aber auch zum Jahreswechsel, glaube ich, gegangen. Und dann kam ich ja quasi rein im Januar und habe aber hier noch nicht gearbeitet, sondern habe mich dann halt mit dem Weinkeller beschäftigt. Mhm. Bin dann halt runter in den Weinkeller, habe geguckt, was gibt es, was ist da, was interessiert mich. Ja, einfach ein Overview gemacht vom Weinkeller. Und natürlich ist es natürlich für mich einfach, weil ich habe immer jemanden, an den ich mich zurücklegen kann, meine Eltern. Also die haben diesen Weinkeller aufgebaut und in all den Jahren hatten wir ja auch viele Sommeliers und viele sehr gute Sommeliers und viele Sommeliers, die einen Input reingebracht haben in den Weinkeller. Aber immer haben wir die Linie behalten, die meine Eltern geschaffen haben in der Weinkarte. Also die haben schon früh mit Burgund und Bordeaux angefangen. Die
erstaunlich haben, früh, ja, was also noch gänzlich unüblich war. Es gab, glaube ich, wenige Häuser, die so fokussiert eben auf auch die großen Weine waren, wahrscheinlich Jörg Müller.
Ja.
Und ihr, es war ja so ein, also waren die beiden Weinkarten mit dieser, oder vielleicht ein Kaufmann noch in Klebenbruch.
Genau, ja, das war ja auch toll, ja. Ja, genau. Ja, das sind die Weinkarten gewesen, genau. Und mein Vater war immer eben schon weinaffin und hatte halt auch weinaffine Freunde und hatte einen Weinkreis und hat halt, als er hier hinkam, kam er ja quasi von Schweizer Stuben. Mhm. Und Adalbert Schmidt hat ihn, glaube ich, oder meine Eltern sehr geprägt. Und die hatten da ja auch schon eine wahnsinnige Weinkarte. Und wenn man das quasi als Vorbild hat, versucht man ja irgendwo in die Richtung zu gehen. Und ich glaube, das war der Anschub. Und dann haben sie ja angefangen mit Burgunderwein, mit Bordeaux schon früh zu kaufen, wo mein Opa, der eigentlich überhaupt keine Ahnung von Wein hatte und den es auch nicht interessiert hat, gesagt, oh mein Gott, schon wieder so ein blöder Franzose, ne?
Das war ja damals eine andere Zeit, da war das eben, und wie du vorhin kurz angerissen hast, die haben ja dann einen Landgasthof übernommen.
Genau, die haben einen Landgasthof übernommen und haben daraus eben ein Gourmet-Restaurant gemacht. Mhm. Und das ging ja auch, das war ein schleichender Prozess. Also mein Vater hat halt gesagt, wahrscheinlich es ist mir zu langweilig, nur dieses Schema F zu kochen. Ich mache meine eigenen Gerichte und hat dann seine Gerichte mit einfließen lassen als Empfehlung. Und irgendwann haben die Gäste gesagt, nee, wir essen nur noch das, was der Herrn Stefan uns empfiehlt. Mhm. Und dann hat sich daraus eben das Gourmet-Restaurant entwickelt und eben die Separierung der beiden Restaurants. Mhm. Und mit dem Gourmet-Restaurant kam dann eben auch, dass man eine größere Weinkarte hatte und die Weinkarte sich entwickelt hat. Und die Weinkarte entwickelte sich halt auch, also wenn ich durch den Weinkeller gehe, sehe ich halt auch oft die Urlaube, die wir gemacht haben.
Also ihr habt die gleichen Fehler gemacht, die die andere auch gemacht haben, oder waren das keine Fehler in dem Sinne? Nee,
gar nicht.
War er schon
also,
so geschmackssicher und hat sich nicht...
für Toskana, wir waren halt in der Toskana und dann hat man sich damit beschäftigt. Wir waren mal in Kalifornien, damals noch mit Werner Näkel und seiner Familie. Dadurch kam dann halt dieser Input Kalifornien. Australien kam irgendwie über einen Händler und über einen Sommelier, der bei uns gearbeitet hat. Also deshalb haben wir eben Australien auch immer noch ältere Jahrgänge.
Der hat sich davon inspirieren lassen.
Genau, der hat sich dann inspirieren lassen und mein Vater hat immer mitprobiert und hat es eben für gut befunden und dementsprechend auf die Karte genommen.
Hast du in deiner Jugend dann schon da, oder warst du mit vertraut? Also du musst sicher irgendwie im Betrieb auch gelegentlich helfen oder irgendeinen kleinen Job übernehmen.
Ja.
Und war Wein für dich da schon ein Thema oder war das für dich dann immer so wie für viele Jugendliche ein Fremdkörper und du hast es halt täglich auf dem Tisch gesehen und hast es dann halt mitgetrunken?
Nee, ich habe immer schon probiert, aber natürlich hat man ein ganz anderes Geschmacksbild. Also ich erinnere mich noch daran, wie ich 15, 16 war, ich muss ja wahrscheinlich 16 sagen, da war der Moscato, da war der Moscato Dusty in der Schublade, ne? Und das war mein Halbgetränk. Das war halt süß, ne? Das hatte Sprudel, das war lecker. Oder wir hatten so ein Likör mit Weinbergpfirsich. Also damit habe ich halt angefangen zu trinken. Das
wie jeder andere.
Ja, genau, wie jeder andere auch, ne? Wie jeder andere Jugendliche. Und dann irgendwann hat man halt sein Geschmacksbild entwickelt und bei den Eltern halt immer probiert und eben auch dann gewusst, okay, das ist gut, das ist nicht so gut. Und dann eben, ja, seinen Horizont erweitert. Aber wirklich Wein schätzen gelernt habe ich erst mit 25, 26, muss ich sagen.
Ja. Und dann 2015 hast du dann gedacht, als du den Weinkeller vor dir gesehen hast, was für ein Kram ist das hier? Oder warst du dann beeindruckt, als du
das
dann wahrscheinlich nochmal anders gewertschätzt hast, auch mit der Erfahrung der großen, weiten Welt oder, keine Ahnung, vom Lehrbach, dass du sagst, wow, und das
wow, das haben wir auch alles im Keller,
ja. Genau,
genau, man sieht natürlich, ich habe natürlich auch abgezeichnet unsere Sommeliers gesehen. Also der eine war halt sehr affin für Mosel und für Deutschland und der Sebastian Borthäuser, immer noch sehr geschätzter Freund hier der Familie, der war halt sehr für, der hat Spanien und Portugal bei uns sehr, sehr aufgebaut. Wo ich sagen muss, ich habe nicht diese Affinität, dementsprechend ist halt auch viel verloren gegangen von dem Reichtum, den er uns in den Keller gelegt hat. Habe ich vor 4 Wochen war er da und sagte, ja, da habe ich dir ein paar Sachen in den Keller gelegt. Dann habe ich gesagt, ja, hast du mir ein paar Sachen in den Keller gelegt, habe ich gut verkauft, aber den Bastardo, den du mir da in den Keller gelegt hast, der ist ein guter Rehsauerbraten geworden. Aber
ja, die Leichen gibt's, glaube ich, immer, aber zumindest, wenn du mit der Erinnerung da jetzt rangehst oder mit dem Bewusstsein, dass du sagst, er hat es bei uns aufgebaut und er hat nicht irgendwie 1000 Leichen im Keller hinterlassen.
Nein.
Und das ist ja auch schon mal eine gewisse dann auch Größe seitens des Zombies, also seitens Sebastians, dass er mit sehr viel Bewusstsein eingekauft hat.
Genau.
Und eben nicht nur irgendwelchen leidenschaftlichen Schrott, den er auf irgendeiner Reise selber kennengelernt hat oder auf irgendeiner Pressereise dann mitgenommen hat.
Ja,
oder irgendwie, also da toll, also tolle Arbeit, die er dann hinterlassen
super
hat.
Super Arbeit. Also es gibt natürlich, man muss dazu sagen, dass mein Vater halt immer die Hand drauf hatte. Also mein Vater hat immer mitverkostet, hat immer der kontrolliert immer noch meine Rechnung. Da sagt er irgendwann, machen wir einen Champagner-Weinhandel jetzt bald auf? Oder? Und ich sage, nein, aber wenn das jetzt gerade, nach Corona haben ja die ganzen großen Champagnerhäuser dann halt ihre Prestige-Cuvées released. Und dementsprechend muss man das halt alles kaufen. Dann gibt es links und rechts ein paar Winzerwein-Champagner-Güter, die ich natürlich gekauft habe. Hier und da Burgunder-Weingüter, die man mitnehmen musste. Und dann sagt er, wollen wir noch Geld verdienen oder kaufen wir weiter Wein? Und da muss ich, das ist halt immer schon so gewesen.
Glaube ich, aber nicht zuletzt, eure Karte zeigt ja, dass man damit auch Geld verdienen kann, wenn man smart einkauft und das einfach ein paar Jahre liegen lässt und
genau, das
dann
ist halt
irgendwann,
unsere große
was man nicht verpassen darf, dann einfach auch nachkalkuliert und den Marktpreis anpasst, was aber auch schwierig ist.
Ja.
Gerade bei so einem großen Keller, du kannst ja nicht 1000 Positionen, also wahrscheinlich gibt's ja bei diesen 1500 Positionen, die ihr habt, 500, die schnell drehende Runner sind, die irgendwie durchfließen,
die
aber trotzdem 1000 Positionen, die liegen können und wo man sagen kann, nach einem Jahr könnte man nochmal drauf gucken und das einfach marktgerecht dann irgendwie nachkalkulieren.
Genau, aber es gibt bei uns halt verschiedene Kategorien an Wein.
Okay,
also es
welche?
Gibt einmal die Kategorie, wie du sagst, ne, das sind die Cash Cows. Also das ist so A-Wein Weiß, dann bis zur ersten Lage, sag ich jetzt mal, erste Lage Deutsch, alle Weine so bis 100 Euro, ja, die sind halt so kalkuliert, dass es dem Kunden immer noch Spaß macht, aber ich mein Geld dran verdiene.
Aber ihr habt teilweise auch, sag ich mal, fair kalkuliert,
aber nicht, ja, nein, wieder, aber wieder immer fair. Nein, weil ich meine, meine Gäste kennen die Preise.
Auch Weine für 45 Euro auf der Karte habt, was für die Klasse eures Restaurants ja eigentlich schon günstig ist.
Ja, natürlich, aber ich habe natürlich auch die Gäste, die kommen hier einmal im Jahr oder einmal in 5 Jahren oder einmal in 10 Jahren, ja. Die, für die ist das so unfassbar besonders, diesen Abend zu haben, ja. Die, die haben auf die Karte geguckt, die haben die Speisen gesehen. Die haben gesagt, okay, ich investiere hier 500 Euro für Speisen. Natürlich kostet mich das Wasser 10 Euro. Ist einfach so. Das ist der Marktpreis für Wasser gerade. Natürlich trinke ich dann ein Espresso mit, natürlich trinke ich auch noch ein Champagner. Die haben sich so ein Limit gesetzt, ja. Aber ich möchte, wenn die rausgehen, dass sie nicht sagen, boah, das werde ich mir nie wieder gönnen können. Ich habe jetzt hier 800 Euro auf der Uhr und eigentlich habe ich mit 600 kalkuliert. Und die trinken halt ihren 45 Euro Wein, ja. Aber die gehen dann halt auch raus und sagen, vielen Dank, Frau Steiner, ich habe richtig Spaß gehabt. Und nicht, ja, vielleicht sehen wir uns in 20 Jahren nochmal wieder.
Ja, und ich glaube, die 15 Euro, die du vielleicht mehr genommen hättest pro Flasche. Ja.
Was hätten die mir gebracht?
Das, genau, machen das nicht fett, aber manchmal sind es genau diese 10 oder 15 Euro, die,
die den Gast ein gutes Gefühl geben, die ihn zu Wiederholungstäter machen.
Was aber eben auch eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Smartheit dann eigentlich auch erfordert.
Ja.
Also seitens deiner Erfahrung und seitens deiner Kalkulation dann letztlich.
Genau, ja.
Es ist unfassbar, wenn ein Mann eine Vision hat, die so stark und klar ist, dass sie eine ganze Weinregion prägt. Es ist das Jahr 1972 und Alejandro Fernández, ein Mann, der schon bald in der Weinszene Spaniens leuchten wird, gründet das Weingut Tinto Pesquera in der Ribera del Duero. Und das in einer Zeit, in der kaum jemand das volle Potenzial der Tempranillo-Traube erkannte, spürte Alejandro in jedem Rebstock die Kraft, die die Weine von Ribera del Duero ausmacht und setzte mit seinem Engagement neue Standards für die Region. Sein Antrieb führte schließlich zur Anerkennung der Ribera del Duero als DO, einer geschützten Herkunftsbezeichnung, die heute für höchste Qualität steht. Alejandro Fernández war nicht nur ein Winzer, er war der Pionier einer Renaissance, ein Visionär, dessen Erbe heute in dritter Generation weiterlebt. Ribera del Duero, eine Region, die ihre Weine in schwindelnder Höhe auf 800 bis 900 Meter über dem Meeresspiegel formt. Es sind die starken Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, die den Trauben ihre dichte Aromenkonzentration verleihen. Die Kalk, Sand, Lehmbasierte Erde, durchzogen von späten Frühjahrsfrösten und einer kurzen Vegetationsperiode, bringt Weine hervor, die kraftvoll und von tiefer Struktur sind. In diesem dramatischen Terroir werden die Trauben zur Vollendung geformt. Jede Flasche erzählt ihre Geschichte von den Extremen der Natur. Hier in diesem speziellen Klima gedeiht der Tempranillo. Oder wie man hier sagt, Tinta del País. Es ist eine Rebsorte mit Charakter. Und die Weinberge von Fernández Rivera geben ihr den Raum, sich zu entfalten. Mit Reben, die durchschnittlich über 25 Jahre alt sind, bringt die Familie Weine von bemerkenswerter Intensität hervor. Niedrige Erträge, aber von außerordentlicher Qualität. Hier entwickeln die Trauben dicke Schalen, die Weine von kräftigem Tannin und außergewöhnlicher Tiefe schaffen. Jedes Jahr im Ribera del Duero ist anders. Eine einzigartige Handschrift der Natur. Und manchmal, ganz selten, entsteht ein Wein, der seinesgleichen sucht. Aus den ältesten Pesquera-Weinberg, wie in ihr Alter, kommt die beeindruckende Millennium Gran Reserva. Ein sortenreiner Tempranillo. Ein Wein, bei dem man nicht nur anders denkt, sondern auch besonders geduldig ist. Denn die Reifung erfolgt in Fässern, anders als bei den sonstigen Pesquera-Weinen, nicht aus amerikanischer, sondern aus französischer Eiche. Und das für ganze 26 Monate. Diese Fässer mit unterschiedlichen Toastinggraden verleihen diesem Wein einen besonderen Charakter. Man sagt ja, dass die Fasswahl eine Kunst für sich ist. Eine Balance zwischen der Frucht, des Tempranillo und den Aromen des Holzes verleihen dem Wein, wenn man diese Klaviatur denn spielen kann, eine zusätzliche und einzigartige Tiefe. Anschließend reift der Wein für weitere 10 Monate in der Flasche. Und das kann man schmecken. Ein unglaublich komplexes, dichtes, aber gleichzeitig elegantes Bouquet, das uns an wilde Waldbeeren, Noten von gerösteten Kaffee, würzigen Holznoten und Vanille erinnert. Ein dichter, voller, seidenweicher Gaumen mit viel Extrakt, Struktur, Stoffigkeit, einer beeindruckenden Sortenaromatik, einer bemerkenswerten Frische und Länge. Und sinnbildlich dafür steht der Fernández Rivera 2018 Pesquera Millennium Gran Reserva, der nur in ganz ausgewählten Jahrgängen produziert wird. Dann, wenn er die Kraft des Jahrgangs in sich tragen kann und die Seele des Ribera del de Duero in jedem Detail widerspiegelt. Und der Jahrgang 2018 war für Ribera de Duero ein ganz besonderer. Die Natur schickte genau die Balance, die Reife und Frische in idealem Verhältnis zusammenbrachte. Kühlere Nächte und warme sonnige Tage sorgten für eine langsame harmonische Entwicklung der Tempranillo-Traube. Das Ergebnis? Ein Tempranillo von unvergleichlicher Intensität und Tiefe. Mit jedem Glas dieses Pesquera Millennium Gran Reserva holt ihr ein Stück Ribera de Duero in die Nase und an den Gaumen. Die mineralischen Noten, die durch die kalkigen Böden der Weinberge getragen werden, tanzen mit der Dichte des Fruchtkörpers. Es ist der Boden selbst, der sich hier zeigt. Die Schwere der Erde, das raue Klima, die Kraft der Tempranillo-Reben, die hier seit Generationen gedeihen. Im Glas entfaltet der 2018er Pesquera Millennium Gran Reserva sein Bouquet, das die Nase fesselt und neugierig macht. Am Gaumen setzt sich das Spiel der Aromen fort. Ein fein seidiges Mundgefühl, durchzogen von eleganten Tanninen, die kräftig, aber weich in ihrer Struktur bleiben. Und der Abgang lang und intensiv. Bleibt die Mineralität wie ein Echo zurück. Dieser Wein ist nicht nur ein Spitzenprodukt aus dem Hause Fernandes Rivera. Es ist ein Meisterwerk, der das Potenzial der Rivera de Duero zeigt. Hier haben wir nicht nur einfach eine Flasche Wein vor uns, sondern einen Botschafter der Region. Ein Tropfen, der die Kraft der Tradition und die Kunst der Innovation vereint. Dieser Wein spiegelt, wofür der Keller von Fernandes Rivera steht. Die Verbindung von Tradition und Moderne. Hier spürt man die Geschichte in jedem Handgriff. Die steinerne Weinpresse aus dem 16. Jahrhundert steht Seite an Seite mit modernen Edelstahltanks. Eine verlängerte Mazeration bringt maximale Farbe und Aroma hervor, während die Fermentation streng kontrolliert in die Tiefe geht, Frische und Fruchtigkeit bewahrend. In den letzten Jahren experimentiert das Team mit Kaltmazeration, eine Technik, die dem Wein fruchtige Aromen und eine intensive Farbe schenkt. Mikrooxidationstechniken verfeinern die Tannine und das Resultat ist ein Wein mit einer Komplexität, die jeden Schluck offenbart. In einer Zeit, die mehr und mehr Nachhaltigkeit fordert, setzt die Familie Fernandes Rivera Zeichen. Deckfrüchte schützen die Böden, während minimale Bewässerung die Wurzeln in die Tiefe treibt, das terroirprägenden Einfluss hat. Solaranlagen, Wasserrecycling, Biodiversität durch Begrünung, ein starker Fokus auf eine umweltfreundliche Zukunft, in der Boden und Natur im Einklang mit dem Weinbau stehen. Doch die Familie ruht sich nicht auf Traditionen aus. Immer wieder neue Wege suchend, experimentieren sie mit Betoneiern, die den Wein auf besondere Weise belüften und eine weiche Mazeration erlauben. Kleinere Fässer führen zu intensiver Holzintegration und die mikrobiologische Kontrolle ermöglicht es, eine präzise Auswahl an Hefen zu verwenden. Einige der besten Parzellen werden biodynamisch bewirtschaftet. Eine Hommage an die Natur und den Respekt vor dem Land. Die besten Parzellen werden mit Bedacht bepflanzt, die Ausrichtung zur Sonne optimiert. Jede Lage erzählt ihre eigene Geschichte und jede wird einzeln vinifiziert, um das Mikroklima in den Flaschen zu bewahren. Vielen lieben Dank für dieses Meisterwerk und noch ein großes Dankeschön an den deutschen Importeur, an das Handelshaus Schlumberger.
Genau, wir sind 2015 dann wieder erwartend nach Hause gekommen.
Ja.
Und natürlich ist es für mich ein ganz anderes Zuhause als für meinen Mann.
Ja.
Und für mich war halt einfach, es war einfach schön, nach Hause zu kommen, weil man erwartet wurde. Und ich konnte ja eigentlich, ja, das ist natürlich eine Wohlfühlzone, wenn man jemanden im Rücken hat, beziehungsweise der Keller ist ja bezahlt. Und man kommt zurück und man kann für sich sortieren und man kann sondieren und es war ja nichts Schlechtes in diesem Keller. Und natürlich sind in jedem Keller, ich finde auch schon mal 5 Flaschen Wein, wo ich denke, du warst doch schon längst aus, wo kommst du denn jetzt gerade wieder her und jetzt bist du einfach 5 Jahre weiter, wo man dann auch überlegt, okay, wie setze ich den am besten ein und dann musste man ihn einfach gekonnt einsetzen und dann macht er halt auch wieder Spaß. Und dann ist es nicht, es wird ja immer über uns Sommeliers erzählt, dass wir mit der Weinbegleitung unseren Keller bereinigen. Und das ist
was
nicht so.
Was aber auch viele Jahre so war. Also es gab Weinbegleitungen, wo ich nicht ganz so glücklich persönlich war oder wo man eben auch manchmal bei Kollegen gesehen hat, okay, da war vorher ein anderer Kollege und irgendjemand, irgendwie muss man das ja verarzen. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch eine ganz eigene Betrachtungsweise, dass man auch aus diesen Sachen, wenn man es dramaturgisch gut einbaut, was Spannendes machen kann und nicht einfach nur die Flaschen aufmacht, sondern die intelligent einsetzt. Und ich glaube, auch eine Weinbegleitung kann durchaus eine Herausforderung sein im positiven Sinne, kann Spannung bieten und es waren halt nur zu viele, die es nicht umsetzen konnten oder einfach nur den Keller leerfegen wollten, damit sie möglichst ihr Zeug einkaufen konnten, ohne Rücksicht auf Gerichte und Verluste, Gäste oder Kalkulation oder sonst irgendwas. Ja. Aber grundsätzlich, wann soll man die Weine sonst aufmachen, wenn nicht vielleicht Mit dem Hintergedanken der Weinbegleitung, ja, und dann probieren und einsetzen und glasweise ausschenken und.
Das machen wir aber auch eben auch in Form dieser Kelleranalyse. Also wir haben kein Buch oder so, wir haben keine Bruchliste von Weinen, wir haben nicht die monatliche Inventur hier. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und das läuft alles über 3-4 Köpfe, die wissen, was im Keller ist oder halt auch manchmal nicht wissen, was im Keller ist. Und
du, Paul und dein Papa.
Genau, mein Vater, meine Mutter, der Sommelier, der da ist, also Paul jetzt gerade. Wir haben einen Kombi-Sommelier, den arbeiten wir gerade ein. Und die wissen halt, was im Keller ist. Und Christian. Christian räumt mir ganz gerne den Keller auf.
Och,
ja, das ist ein Segen.
Wahrscheinlich wird er nur analysieren, was ihr am Dienstag trinkt.
Ja, genau. Genau, und da stellen wir halt auf, wenn man dann die Flaschen wieder vor sich hat, dann braucht man halt auch wieder eine Kontrolle, wie weit ist der Wein oder ist der Wein gerade gut oder wir haben ein Gericht vor Augen, was irgendwann auf die Karte kommt. Dann probiert man einfach, nimmt man den Wein aus dem Keller und hat dann eben dieses Gericht zu dem Wein und sagt, okay, in der Küche natürlich, ne, hinter den Kulissen noch, wärst du ein guter Partner? Oder auch wenn wir ein Gericht haben, also zum Beispiel, wir haben Hummer mit Karotte und da passt halt perfekt Riesling. Mhm. Und dann spielen wir auch manchmal durch und sagen, okay, wir probieren den Wein zum Gericht, ob der jetzt gerade gut ist. Und wenn er gut ist, dann spielt man den weiter.
Mhm.
Und so kann man halt auch eben schon mal die Flaschen testen. Oder wir haben besondere Gäste, wir haben Stammgäste da. Man will denen was Gutes tun. Dann machen wir halt auch eine besondere Flasche auf im Rahmen der Weinbegleitung und sagen hier als Goodie und haben den halt aber dann auch wieder probiert für uns.
Mhm. Hattest du schon mal ein Weinspeisenerlebnis, was dich nachhaltig beeindruckt oder nicht mehr loslässt oder wo du sagst, sowas brauche ich mal. Ich hatte es mal mit dem Schweinebauch, mit Bärlauchrisotto vom Nils Henke, Dieter Müller, mit La Mission Brion Blanc.
Oh, sehr cool, ja.
Und eben greift der weißer Bordeaux dazu mit diesem Bärlauch und das war
grandios, ne? Die Kräutrigkeit, ja.
Und gibt's sowas, also das ist aber so dieses Singulär, man hat natürlich ganz viele Sachen immer kombiniert und ist oft überrascht, aber so manchmal dieses eine, wo man vielleicht auch nicht mit gerechnet hat oder was so perfekt ineinander greift.
Ja, tatsächlich haben wir das, also wir spielen sehr oft mit Harmonie von Speisen und Wein, dementsprechend habe ich dieses Aha-Erlebnis nicht, weil wir dieses Erlebnis halt immer wieder aufbauen wollen.
Mhm.
Also gerade auch, wir spielen zum Beispiel mit Leber. Mit Leberpaté, Lebergebraten.
Gänseleber, Entenleber, ja, genau, Schweineleber, Kalbsleber.
Genau, nee, Gänseleber ist immer unser Signature-Dish auf der Karte.
Mhm.
Und das kombinieren wir eben nicht mehr süß, also nicht mehr mit Aprikose oder nicht mehr mit Obst, sondern im Moment gibt es das gerade mit Pilzen und Sherry.
Toll.
Und da marinieren wir halt die Gänseleber auch direkt mit Sherry, sodass man die Spiegelung der Aromatik hat. Und da kommen halt immer wieder diese Aha-Erlebnisse, wo man denkt, okay, dann war ich bei Celos in der Champagne und da hatte ich zum Beispiel ein Ratafia von ihm und habe gedacht, was für ein geniales Getränk. Mein Mann war mit dabei und dann sprachen wir über das nächste Gänselebergericht und da sagte mein Mann, ja, was soll ich denn für einen Alkohol nehmen? Ich weiß gar nicht, Sherry haben wir jetzt gemacht mit dem und dem und wir haben Sauternes gemacht und wir haben Tokaja gemacht und dann sag ich, weißt du, was ein geniales Getränk war letztens? Ratafia. Und dann habe ich zufällig auf der Liste von Visonta Ratafia gefunden von Aigle Oriel. Und da sagte ich, hier, ich habe einen Ratafia gefunden. Er sagte, ja gut, dann machen wir das damit.
Ach, krass.
Und dann haben wir das eben mit Trüffel kombiniert. Also Ratafia, Trüffel, das hat sensationell gepasst einfach. Und die Gäste sind geflasht gewesen, weil sie auf der einen Seite das Getränk Ratafia nicht kannten und auf der anderen Seite wir das halt so mariniert haben, dass es verschmolzen ist.
Mhm.
Und so halt auch mit unserem Hummergericht, mit der Karotte, da ist so ein Karottensud dabei und dazu einfach ein Riesling, der gereift ist, aber ich könnte es jetzt nicht spezifizieren, welcher Riesling war es. Also gerade haben wir 15 Nonnenberg gemacht von Breuer zu einem Gericht und das war halt auch wie Faust aufs Auge. Also das war einfach die Aromatik, das war komplettiert.
Mhm. Interessant, dass ihr ganz oder nicht selten den Wein als Inspiration für etwas nehmt, also mehr oder weniger auf Wein hinkochen könnt, was kaum jemand kann, möchte.
Genau.
Oder einfach diese schon gegebene Aromenstruktur nimmt, um Gerichte daraus zu definieren.
Ja.
Was, glaube ich, auch sehr viel Offenheit,
ja,
aber
muss
eben auch
man.
Sehr viel Geschmackssensibilität erfordert. Und
genau. Ja, wir machen das auch wirklich oft so, wenn wir Weinveranstaltungen haben oder Tastings, dann sagen wir, schickt uns doch bitte einfach den Wein und wir sagen, was wir dazu kochen.
Mhm.
Also es ist nicht andersrum. Also man kann Gerichte auch so anpassen, dass sie perfekt auf den Wein matchen.
Mhm.
Also da gibt's ja nur so kleine Messerspitzen, die dahin führen, dass dieser Wein sich mit diesem Essen wohlfühlt.
Mhm. Kann das nur Wein? Oder kann das auch Tee, können das Spirituosen, können das Limonen, können das Limonaden, meine ich.
Ich finde das sehr speziell, was zum Beispiel auch Dennis Ruhl macht in Vendôme. Oder wie es auch Peter Müller mit Thomas Sommer gemacht hat, mit Nils Henkel zusammen, mit diesen alkoholfreien Getränkebegleitungen. Hm. Aber da ist es halt so, ich trinke es nicht gerne. Ich kann es persönlich nicht trinken.
Weil?
Mir schmeckt es nicht.
Ach.
Ja.
Inspiriert es dich, dass du sagst, okay, ein kleines Schlückchen, ich finde es interessant, oder magst du es einfach nur nicht?
Ich probiere es alles.
Ja.
Also mein Mann spricht immer von der Messerspitze, die ich probiere, um den ganzen Gaumen zu benetzen.
Ja.
Ich kann es aber, also ich könnte kein, also manche Getränke mag ich dann gerne, aber ich kann mich sehr schlecht drauf einlassen. Und wenn ich meine Sommeliers, die wollen jetzt so ein bisschen mehr alkoholfreie Getränke spielen, aber eben auch eher gekauft, weil es bei uns nicht genug Umschlag hat, sodass man es selbst produzieren würde. Also dass vermeintlich 30 alkoholfreie Getränkebegleitungen die Woche bei uns spielbar sind, das gibt es nicht.
Mhm.
Weil wir halt sehr auf Wein und Weinbegleitung und die Gäste eben eingehen und wir nicht bekannt sind als Traditionshaus dafür, dass wir sowas Neuartiges anbieten würden. Und natürlich machen wir das alles und natürlich kommt dann ein Teil aus der Küche und natürlich machen wir Überlegungen dazu und die sind auch sehr gut. Aber ich kann viele Geschmäcker, mag ich einfach nicht.
Ich finde es interessant, weil ich würde es jetzt aus dem so ein wenig damit vergleichen, dass manche von diesen alkoholfreien Sachen, wie so diese überladenen Weine aus Übersee sind. Also sie beeindrucken einen Schluck, aber sie haben nicht diese Trinkfreude, diesen Trinkfluss, dieses Animierende, den Zug dahinter.
Dass ich noch ein Glas brauche,
oder wie es ein Burgunder hat oder wie es ein toller Riesling hat und aufgrund dieser Vordergründigkeit, weil sie halt schnell beeindrucken müssen, damit man sagt, wow, sowas habe ich noch nie getrunken.
Genau. Ja.
Fehlt eben der Appetit dabei und eben die Lust am Trinken.
Mhm.
Daher kann ich das nachvollziehen. Hatte ich in der Tat noch nicht so einen Gedanken.
Ja, also spannend. Ich finde das alles spannend. Ich finde auch toll, was was Van Namen macht mit seinem Juicy Tea oder Geiger ganz speziell. Wirklich, wirklich toll, was sie tun, was sie machen. Aber ich würde mir nie eine Flasche davon bestellen.
Hm.
Dann würde ich lieber sagen, okay, ich trinke nur ein Glas Champagner und fahre dann und den Rest trinke ich Wasser.
Und teile mir es irgendwie ein und versuche das Glas Champagner irgendwie zu dosieren oder
den
Weinmoment
zu haben. Aber deshalb
gibt es
für mich halt keine Alternative zum Wein oder zum Champagner oder zum Sherry. Natürlich kann man auch sensationelle Dinge mit Rum machen oder kann Sensationen, also ist Port ein Wein, ist die Frage. Also wann hört man
Likörwein.
Genau, Likörwein. Und das ist für mich nochmal eine andere Spielart. Mhm. Aber Rum zum Beispiel zum Essen passt sehr gut teilweise. Aber ich muss ja auch überlegen, wie soll ich es erzählen? Also wenn ich jetzt dem Gast im Dessert einen Rum gebe, dann kann ich ihn quasi ins Bett schieben danach.
Rausschieben, genau. Ja.
So, das ist halt die Frage. Wenn ich ihm ein Glas Champagner, also ein Demi-Sec gebe, Röderer oder irgendwas, ja, dann habe ich den erfrischt und dann sagt er, ich nehme noch einen Digestif.
Ja.
Das ist halt immer die Frage, ich bin ja hier zum Verkaufen auch.
Aber es ist manchmal nicht nur das Wirtschaftliche, sondern auch das Wohlgefühl dabei, weil man natürlich zu einer Speise auch den Schnaps anders trinkt.
Ja.
Welchen er dann trinke, welcher versuche irgendwie auch gleiche Verhältnisse irgendwie am Gaumen zu haben, um dem eine Präsenz zu geben.
Ja.
Und dann größer und schneller trinke und dann macht's bumm, vielleicht auch ein Zusammenspiel mit dem Zucker, als wenn ich ihn danach in Ruhe mit dem Digestif sitzen lasse und dann ausklang.
Ja. Genau, dann vielleicht ein Espresso und die kleinen Süßigkeiten sind ja auch nicht zu verachten. Das bringt ja dann auch nochmal eine Erdung zu dem Ganzen. Hm. Und dann will man ja die Bettschwere erreichen, aber ich will die Bettschwere nicht im Menü erreichen. Ja. Und zum Beispiel auch, was wir vor ein paar Jahren mal gekauft haben, war Sake. Super spannendes Feld, hochinteressant, zu manchen Gerichten fast besser als Wein, wenn man es so sieht. Aber die haben halt auch einen gewissen Alkohol, wo ich mich dann wirklich fürchte, ob jetzt der Gast bei mir dann vielleicht danach sagt, war genug.
Es ist das große Problem, wenn Biertrinker Wein trinken, dass die mit einmal in anderen Dosen trinken und dann macht es mit einmal Bumm und sie wissen nicht mehr, wie die zweite Stunde von dem Abend verlief. Und so manchmal eben auch mit Weintrinkern, wenn die Sake trinken, dass sie dann in großen Schlucken trinken und dann vergessen sie, dass der 16% hat. Aber ich finde es super, dass ihr eine Position bezieht und sagt, wir müssen nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Und unsere Kernkompetenz ist Wein und das leben wir halt ganz intensiv und ganz exzessiv und brauchen nicht alles mit durchspielen. Also Wein. Gibt es irgendwie eine Situation für dich, wann Wein nicht passt?
Eigentlich nicht. Also ich versuche Wein zu vermeiden, wenn es mir schlecht geht, weil ich Wein immer mit etwas Positivem verbinde und eben nicht Wein trinken möchte, um mit Frust. Also mit Frust Wein trinken ist für mich, hab ich nichts von. Weil das ist nicht das Gefühl, was ich mit Wein verbinde und damit verändere ich auch mein Gefühl zu Wein.
Also und dementsprechend, man missbraucht manchmal dann auch den Wein, weil ein Wein ist ja mehr oder weniger nicht ein Getränk des Friedens, aber es ist, löst eine positive Stimmung auf.
Genau, genau.
Und man wandelt letztlich dieses
Empfinden. Natürlich, ne? Also wie wichtige Leute schon sagten, ich trinke Wein bei Gewinnen und ich trinke Wein bei Niederlagen, ja? Und natürlich trinke ich dann, wenn ich aber die Niederlage für mich verkraftet habe, erst den Wein.
Ja.
Weil ich ihn ja nicht mit meiner Niederlage verbunden habe, weil dann gönne ich es mir nicht, weil dann habe ich es nicht für mich verdient.
Ja, ja. Und feiern?
Feiern mit Wein immer, ja.
Ja? Sind das andere Wein? Also kann bei dir Champagner oder Schaumwein?
Ich muss sagen, wenn der Wein mir nicht schmeckt, kann ich auch ohne Wein.
Also, das ist manchmal schade, dass so despektierlich mit Wein umgegangen wird, wenn es um Feierlichkeiten geht. Ja. Also dass man dann nicht irgendwie versucht, natürlich kann man einen riesengroßen Burgunder Bordeaux dann nicht unbedingt wertschätzen.
Natürlich
aber
nicht,
es gibt
aber man kann einen ordentlichen Wein zur Feier haben.
Ja.
Und wenn es halt Wein ist, der wirklich, also von der Herstellung her schon nicht gut ist. Und wenn ich weiß, am nächsten Tag werde ich von diesem Wein genau den Tag nicht schätzen wissen, weil ich Kopfschmerzen habe.
Mhm. Welcher Wein wärst du? Wenn du ein Wein wärst. Also wenn du.
Wenn ich ein Wein wäre, okay, ich muss echt kurz überlegen. Ich wäre kein Riesling, weil Riesling ist schlank und straight. Ich bin eigentlich straight, aber ich habe immer schon mal Abweichungen Abweichungen vom Weg. Wäre mir also zu geradlinig. Chardonnay, vielleicht Chardonnay Deutschland.
Warum nicht Burgund? Also sehr, sehr klar, sehr definiert, sehr geradlinig, sehr frisch.
Ja, aber passt nicht
krönig
zu meiner Figur. Und ich esse und trinke zu gerne.
Oh Gott.
Aber ich würde auch sagen, dass ich vor Lebendigkeit sprudel. Dementsprechend trinke ich auch gerne Sprudel. Dementsprechend wäre ich gerne. Ja, ich will kein deutscher Sekt sein und Cava ist gut, aber sehr gut ist Champagner und sehr gut will man ja sein, also in seiner Perfektion. Dementsprechend wären wir bei Champagner. Wenn wir über Chardonnay sprechen, wären wir bei Blanc de Blanc. Champagner, so. Natürlich möchte ich kein Einheitsprodukt sein, das immer gleich schmeckt. Dementsprechend wären wir ja schon bei Jahrgang und man möchte ja immer so ein bisschen Prestige sein. Dementsprechend sind wir bei einer Prestige-Cuvée.
Aber bist du so stimmungsabhängig oder
kommst? Ja, schon, ja. Ah, okay. Ja, wenn mich was nervt, bin ich halt auch genervt.
Ja.
Aber eigentlich
es gibt kühle und warme Tage.
Es geht, ja, genau. Stimmt. Also trinken eigentlich warmer, geselliger Typ, aber Trinkverhalten lieber kühle Jahrgänge. Dementsprechend wäre 2,8 eigentlich ein cooler Jahrgang.
Okay.
Obwohl ich 2,2 mehr schätze, also bin ich 2,2. Blanc de Blanc, röderer Kristall, da sind wir wieder bei dieser Feingliedrigkeit, hohe Säure, Krug ist auch.
Ein bisschen zu maskulin, ein bisschen zu derb, zu rustikal. Das ist,
ja, genau, nee. so, ich brauche also einen Wohlgeschmack.
Ja.
Wohlgeschmack haben natürlich auch viele, ein bisschen weniger Perlage, viel dieses Kreide, mineralische. Ich glaube, ich bin ein Salon.
Wow.
Ja, ich wäre gerne ein Salon, Salon 2002. 2008 gibt es nur in der Magnum und nur in der Kollektion und so rar bin ich nicht. Bin ja schon immer da.
Fast unbezahlbar.
Bitte sag das meinem Vater.
Ich glaube, er weiß es. Da muss ich nicht viel erzählen. Und aus welchem Glas würdest du den? Also sind Gläser für dich wichtig grundsätzlich?
Ja, ich auch super, super wichtig. Ja. Ich bin super glasaffin. Ich trinke auch zu Hause nur aus Zalto-Gläsern. Wenn man einmal den Geschmack hat, den man sucht und den man will, dann, wenn man was Gutes gefunden hat, dann muss man dabei bleiben. Da gibt es auch nichts rechts und links. Natürlich empfehlen meine Freunde immer, ja, diese Josephinenhütte. Aber Josephinenhütte ist immer für mich wie ein Michelin-Männchen. Also ich komme mit der Wolke nicht klar.
Okay.
Und
die Formästhetik, die Formsprache ist für dich schon wichtig.
Ja, Form ist für mich super. Und ja, ich mag halt dieses, an Zalto mag ich dieses klare, definierte. Ja. Und ich schätze auch sehr Zwieselgläser und Riedel finde ich auch eine tolle Marke. Bei Riedelgläsern habe ich eine, das ist auch so ein Erlebnis aus meiner früheren Zeit. Ich habe ganz oft mit Riedelgläsern gearbeitet.
In England wahrscheinlich,
in
oder?
In England vor allem.
In China sowieso.
Da habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, du hast eben Wein gezählt. Also wenn ich die Gläser zähle, die ich schon in meinem Leben poliert habe, bin ich auch bei Millionen, glaube ich. Und die Riedel ist ein tolles Glas, aber die haben immer die Sollbruchstelle. Hm. Also die krecken immer zwischen Kelch und Stiel.
Ja.
Immer.
Ja.
Ich habe damals schon zwei Gläser benutzt. Wir hatten damals schon diese Riedel-Poliertücher. Also wirklich alles gemacht dafür, dass es nicht passieren kann. Und trotzdem, buff. Und schon war wieder das Riedelglas kaputt.
Da hatte ich wirklich Glück. Ich habe wenig Gläser zerbrochen und ich habe wenig Flaschen runterfallen lassen.
Ja, du bist ein sehr konzentrierter.
Nee, gar nicht. Ich glaube, es war einfach immer nur Glück irgendwie.
Ja, aber gut, dann, ja, Glück.
Oder ich habe mich vom Gläserpolieren gedrückt.
Ja, natürlich auch gut.
Wahrscheinlich die
oder du hattest ziemlich schnell eine Osmose, was natürlich auch cool ist.
Ja, wenn man die hat. Und, also Zalto. So, ja, Zalto, hier, genau. Was habt ihr im Laden hier?
Wir haben im Laden hier Zalto-Gläser fürs Gourmet-Restaurant. Und ich sag
also
mal,
bisschen
für alle
jünger, meine, also durch und durch Zalto.
Ja, durch und durch Zalto. Oh, für alle, also wir haben in den Poststuben Zwiesel eingedeckt, die Fina-Serie, die ist wirklich sehr gut. Auch die Fina-Wassergläser sind top, wirklich sehr gutes Glas, maschinell hergestellt, aber wirklich perfekt. Und dann eben für alles, was, wenn der Wein es verlangt, kriegt er ein Zalto-Glas. Mhm. Wenn man mehr vom Wein will.
Und das heißt, woran macht ihr es fest? Macht ihr es an der Qualität
des Weines?
Ich habe
eine Preisgrenze von 80 Euro für meine Mitarbeiter. Einfach nur
pro Flasche in-house.
Genau. Ja. Einfach nur dafür, dass sie ein Gefühl kriegen.
Ja.
Aber natürlich, wenn Stammgäste kommen, die man einmal angeteasert hat mit Zalto-Gläsern, wenn man das nächste Mal dann wieder die einfacheren Gläser hinstellt, dann sagen die, bin ich ihnen nichts mehr wert.
Wow, hey.
Ja, ja, so, ne?
Ja, ja.
Ich hatte, also bei ihrer Kollegin hatte ich letztes Mal aber das Zalto-Glas.
Ja.
Ja, und dann wird das halt in die Kartei geschrieben und dann ist das für immer gesetzt, dass diese Gäste eben Zalto-Gläser kriegen.
Aber gegen Zwiesel oder wen auch immer, Stölze oder sonstiges ist teilweise ja, oder eben auch Riedel, maschinengefertigt, nichts einzuwenden. Es gibt
Nein,
mittlerweile,
super
finde ich, aber einen
Gläser.
Gewissen Standard, wenn man es nicht gerade irgendwo aus dem Baumarkt holt, teilweise sehr, sehr gute Standardgläser. Aber der Mehrwert, da finde ich schon, ist in einem mundgeblasenen Glas vom Wein zu spüren. Zalto ist manchmal schwierig, weil es den Wein
zerlegt.
Ja, die Ehrlichkeit, also ganz, ganz ehrlich, nicht verschönt oder nicht irgendwie attraktiv macht, sondern auch die Fehler herausarbeitet oder die Schwachstellen, sagen wir es so.
Ja, die Schwachstellen. Ich zerlege den Wein. Also ich habe den Wein in allen seinen Facetten.
Du magst Wein gern ausziehen.
Ja, ich will alles spüren vom Wein. Also ich will den Wein in allen seinen Facetten spüren und ich möchte ihn nicht schön machen. Also ich muss ihn nicht schminken. Also es gibt ja auch, ich habe letztens mit einem Sommelier gesprochen, fand ich super cool den Ansatz. Er sagt, ich möchte nur schönen Wein trinken. Und er hat nur eine Selektion an Gläsern, die den Wein schöner machen. Finde ich einen super Ansatz. Aber ich mag keine Süße zum Beispiel. Also ich trinke wirklich immer sehr, sehr trockenen. Also Champagner ist nicht so trocken oder holst die
Ja gut, aber schon trockener raus, ne? Als manche trockenen weißen Weine.
Genau.
Durch die Kohlensäure hast du eine zusätzliche Säure und ein Trockenheitsgefühl dadurch oder ein animierendes Gefühl.
Genau. Und ich mag dieses süße Schwänzchen, was manche Weine haben, was manche sehr anregend finden, mag ich nicht. Mhm. Und dementsprechend, manche Gläser machen den Wein süßer und damit harmonischer. Und das ist nicht das, was ich brauche. Deshalb dekantiere ich auch ungerne, weil das
echt?
Ja, ich mag diesen Grip auf der Zunge. Hm. Ich mag, wenn der Wein mir seine Geschichte erzählt.
Aber und wenn er noch verschlossen ist, dann greifst du auch nicht zur Karaffe, oder?
Wenn er nicht will, dann wird er dekantiert. Also ja. das ist kein, wenn er nichts aussagt, wenn er nicht raus will aus der Reserve, dann wird er dekantiert und dann ist er da. So, aber auch dann habe ich trotzdem, weil er es halt brauchte, dieses Dekantieren, ja, dann habe ich trotzdem diesen Lebenszyklus des Weines. Dann habe ich noch nach dem Dekantieren eben, weil er das gebraucht hat, weil er eben zu jung geöffnet wurde oder gerade in einer blöden Phase ist, ja, dann habe ich diese Pubertät, dann habe ich diese Jugend des Weines. Dann ist er nicht direkt perfekt da und vermittelt mir diese Sanftheit des Bordeaux zum Beispiel. Ich mag Tannine auf der Zunge, aber es mag halt noch nicht jeder Gast. Aber ich frag lieber die Gäste, möchten sie ihn dekantiert haben oder nicht? Es gibt nichts Schlimmeres. Für mich wirklich, da werde ich blöd. Ich war jetzt letztens wieder in Belgien in einem sehr guten Restaurant. Dann hatten die Cocherie auf der Karte, Meursault, zu einem unfassbar guten Preis. Und wir waren mit Freunden da und die hatten dann eben das gleiche Empfinden. Und dann haben die uns den gebracht. Also beziehungsweise gezeigt, präsentiert, wir sagen, ah ja, wunderbar, geht er nach hinten, macht auf, schüttet es in die Karaffe. Da war für mich der Wein fertig.
Okay. Also ich weiß total, was du meinst.
Ja.
Und ich finde das mit der Rückversicherung auch sehr gut. Manchmal ist es, finde ich, schöner, einen Gast nicht zu überfordern, ihn nicht zu fragen, sondern die Entscheidung für ihn zu treffen. Aber bei so einem sehr hochwertigen und filigranen Wein ist es schon schwierig, weil du ihm natürlich ein Stück auch raubst, auch dem wissenden Gast, der vielleicht auch die erste schwierige Phase
miterleben möchte
und weiß, dass der Wein grundsätzlich nicht schlecht ist.
Aber der Gast weiß ja eigentlich, also wenn ich ihn nicht dekantiere, ne? Also wenn wir uns dafür entscheiden, ihn nicht zu dekantieren, er probiert ihn und sagt, ist mir eigentlich zu ruppig jetzt, Frau Steinheuer. Dann sage ich, ja wunderbar, dann haben wir doch die Entscheidung schon getroffen. Dekantieren wir ihn. Also ich habe da keine Schmerzgrenze. Und auch wenn die Gäste sagen, auch wenn sie den nicht dekantieren würden, ich würde den dekantieren, sage ich, ja, herzlichen Glückwunsch, dann haben sie eine tolle Entscheidung für sich getroffen. Man muss da nicht beleidigt sein oder irgendwas.
Nein, das überhaupt nicht, ja.
Ja.
Aber gibt es irgendwas, was du nicht, also du hast gerade einen Kosch erwähnt, aber sonst nicht dekantieren würdest? Also bestimmte Rebsorten, bestimmte Gebiete,
Alter? Ich probiere das und wenn es mir, also ich probiere das und wenn mein Gefühl sagt, ich würde dann dekantieren, würde ich in jeder Zeit dekantieren. Wenn ich merke, der will raus, also das ist so Genie in the Bottle. Ja? Also wenn ich den Wein habe und merke, da muss so viel mehr, aber das kann ich selbst durch das Burgunderglas von Salto nicht rauskitzeln, was dieser Wein gerade braucht, wobei ich da natürlich auch eine schnelle Dekantierung habe. Also wenn ich den Wein ins Burgunderglas
oder ins
Bordeauxglas, durch die Oberfläche habe ich ja eine Dekantierung und wenn der Gast oder der Weintrinker ist noch manuell mit der Hand therapiert, den Wein, dann ist er irgendwann auch wie dekantiert.
Manchmal ist das Karaffieren ja wie der Kaffee am Morgen.
Ja, genau.
Der eine so ein bisschen, aber eben im falschen Zeitpunkt. Also wenn ich zum Beispiel Burgunder lüfte, habe ich das Gefühl, das ist so, als würde ich einem ungeübten Kaffeetrinker morgens Kaffee geben, die sind dann so aufgedreht. Also Burgunder tue ich mich schwer.
Ich mich auch. Also Bordeaux streckenweise finde ich super, wenn man es dekantiert.
Shiraz aus der neuen aus der Übersee großartig.
Ja, genau. Ja.
Die brauchen das manchmal aufgerissen zu werden oder.
Rieslinge zum Beispiel, es gab doch Köhler-Ruprecht, aber da als Philippi es noch gemacht hat.
Ja.
Und Köhler-Ruprecht von Philippi, wenn du da ein RRA hast, das ist so ein garstiges Getränk.
Ja.
Das musst du einfach dekantieren, weil du sonst wirst du über, da kannst du 3 Wochen im Kühlschrank haben und irgendwann drei Wochen im Kühlschrank sagst du, ach, herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen, Sie sind angekommen. Und dafür haben wir ja gar keine Zeit. Also ich bin dann auch nicht so, dass ich sage, ich will es nicht und deshalb tue ich es auch nicht. Also ich tue wirklich das, was ich für mich meine, für den Wein am besten ist.
Was macht ihr, wenn ihr Privatwein trinkt? Also lüftet ihr dann auch oder sagt ihr, ne, ich muss durch die harte Arbeit und...
Kommt drauf an, Laune.
Ach schon, ihr, Laune. Aber ihr lüftet ja auch zu Hause?
Ja, also wenn wir sagen, der Wein braucht, dann braucht das und dann wird er in die Kanter.
Sonst noch irgendwas an Tools, die ihr niemals aufgeben möchtet oder irgendwas, was du total unsinnig findest?
Nee, also tatsächlich, also wir, wie Helmut Dönhoff mir mal sagt, dann habe ich gesagt, ah, okay. Er sagte mal zu mir, das waren wir hier und dann war gerade so die Orange-Wein-Phase. Aber es gibt ja guten Orange-Wein, wirklich sehr gut gemachten, ja. Und es gibt Leute, die es probieren. Und es, also das schlimmste Erlebnis war, glaube ich, der Orange-Wein, der dann nicht durchgegangen ist und den man als halbtrockenen Orange-Wein dann
verkauft. Boah, krass.
Auf der Pro-Wein, wo ich dachte so. Nee, Entschuldigung, bitte, das entbehrt mir jeglichen Interesses. Dann mach halt Essig draus, ja. Aber das ist halt etwas und da, wenn etwas schlecht gemacht ist, das ist für mich, dann muss man halt ehrlich zu sich sein und sagen, ich habe es nicht geschafft. Wenn bei uns das Steak zu lange gebraten ist, dann müssen wir es halt auch der Katze von Christina geben. Mhm. Also das bringt halt nichts. Dann muss man damit leben, dann hat man etwas, hat man mistaken und dann muss man eben das eingestehen.
Ist natürlich schade, wenn es 1000 Flaschen sind, aber...
Ist wirklich schade, wenn es 1000 Flaschen sind, aber vermeintlich kriegt man eben doch noch irgendwo. Aber das muss man dann nicht besser verkaufen, als es ist, um also etwas Besonderes draus machen. Also man kann eben nicht aus Dreck Gold machen.
Da finde ich manchmal... Also... Ich finde es manchmal schade, welche Informationen gestreut werden... Ja. Die wir dann auch eine Zeit lang als Wahrheit nehmen.
Genau.
Weil wir natürlich ein gewisses Grundvertrauen denjenigen, die diese Informationen streuen, auch entgegenbringen. Ja. Und erzählen da manchmal auch relativ großen Mist. Und also es hat viel mit Verantwortung zu tun. Diese Verantwortung haben wir ja in unserer Ebene auch, dass wir dem Gast eigentlich nur das erzählen sollten, was wir fundiert gelernt haben.
Genau, was wir wissen. Ja. Genau. Und das ist auch eben das, was ich versuche immer zu vermitteln. Wenn ich was nicht weiß, also gestern zum Beispiel haben wir Columella aufgemacht.
Ja.
Und ich meine, es war 2 Uhr, ich war müde. Ich hatte wirklich nicht mehr im Kopf, welche Rebsorten da Zusammenstellung ist. Also frag mich jetzt gerade, dann hätte ich gesagt, okay, Shiraz Moedre, ne? Aber es ist dann einfach die Blockade. Und dann sage ich ja auch ganz kurz, ich muss mal kurz nachschauen und dann in einer Minute wissen wir es. Dann sind wir ins Internet, haben gesehen, Shiraz Moedre, also Paul hat geschaut, hat dann gesagt, Shiraz Moedre. Wir hatten aber auch schon am Tisch, hatte ich es probiert und habe gesagt, es muss ein Shiraz sein, der schmeckt so wie ein Shiraz. Das kann nicht Bordeaux Cuvée sein. Das ist eher nördliche Rhône. Da waren wir einstimmig, dann kam das Ergebnis perfekt. Aber es ist doch viel schöner, als wenn ich denen jetzt sage, Bordeaux Cuvée. Und dann probieren die das und sagen, was für eine komische Bordeaux Cuvée. Also sowas habe ich noch nie getrunken. Das hat ja nichts mit Bordeaux Cuvée gemeint. Was haben die denn da im Weingut gemacht? Also das finde ich manchmal wirklich, ich darf was nicht wissen als Sommelier. Und manchmal stehen auch meine Jungs vor mir und erzählen mir die 30. DOCG in Italien. Dann sage ich, ja, ich wusste es auch mal. Ich habe es mal gelernt. Und jetzt
habe ich vergessenes nicht Wissen. Mehr. Nach 7 Jahren vergisst man ja 90%, glaube ich, seines Wissens.
Interessant, okay.
Und man speichert es teilweise in einer Art Unterbewusstsein oder im Langzeitgedächtnis ab, aber man muss es auch mal wieder aufarbeiten, damit es wieder hervorkommt.
Ja, genau. Ja.
Und dass man es dann auch wieder anwenden kann. Also nicht gebrauchtes Wissen geht eben auch verloren.
Ja.
Und so dabei auch. Man muss halt dann manchmal nur wissen, wo es steht. Oder dann eben auch die Erfahrenheit haben, das zu verargumentieren, dass man es eben gerade nicht weiß aus dem oder dem
Grund. Genau, aber eben sofort mit einer präsenten Antwort kommt.
Und ist manchmal auch schwierig, wenn... Also es gibt Situationen, wenn halt jemand 30 Mal im Jahr in die Toskana fährt und jedes Dorf kennt. Man kann nicht jedes Dorf, jedes Wein gut kennen.
Nein.
Und auch nicht jeden der 12.000 Winzer in Deutschland. Und da eine gewisse, mit einer gewissen Eloquenz, mit einer gewissen Erfahrenheit, eine gewisse Schwäche einzugestehen und sich einfach auch vielleicht inspirieren zu lassen oder inspiriert.
Genau, zu sagen, vielen Dank, dann, das war jetzt großartig. Eine wertvolle Information.
Ja.
Ich werde mir das anschauen.
Ja.
Oder ich werde mir den Winzer anschauen, den Sie gerade so bewundern und werde eben da nochmal für mich reflektieren, ist das was für unsere Karte? Weil wir kriegen ja immer wieder von Gästen gesagt, ihr müsst, warum habt ihr den nicht auf der Karte, warum habt ihr den? Und dann sagen wir, ja gut, aber... Die meisten Winzer in Deutschland auf dieser Karte, die kennen wir persönlich, die würden wir 100 Meter auf der Straße wiedererkennen. Ja, das sind unsere Freunde. Also das ist im Großen, das ist unsere Gastronomiefamilie. Hm. Ja. Und warum soll ich jetzt also Youngsters, super gut. Es muss immer wieder junge Winzer geben und es muss immer wieder Weingüter übernommen werden und in neue Generationen.
Die braucht man ja selber werden. Auch manchmal, auch um sich selber auch so ins
Aber wir gucken uns die gerne über 5 Jahre an, ob die quasi nur ein Einheitshoch hatten über einen Jahrgang oder ob die 5 Jahrgänge, wie wir es vorher schon besprochen haben, ist der besondere Wein einfach so besonders, weil er immer die gleiche Leistung hat.
Mhm.
Und da muss man halt auch wieder in sich gehen und sagen, ist dieser Winzer so gut, dass er über einen gewissen Zeitraum einfach die Jahrgänge, jeden Jahrgang rausarbeitet, aber eben in der Qualität gleichbleibend ist, egal wie schwierig der Jahrgang ist. Weil in einem guten Jahrgang, wo einen nichts beeinflusst, kann fast, also ich bin kein Winzer, ich habe keine Ahnung, aber man kann ein gutes Produkt machen in einem guten Jahrgang. Aber in einem schlechten Jahrgang, da sieht man halt, wo der Spreu und der Weizen ist.
Ganz oft. Und ich finde, man darf dabei auch oftmals nicht vergessen, dass ihr mit eurer Karte, mit eurem Namen ja auch repräsentativ seid.
Genau.
Also es gibt ja genügend Winzer, genügend Händler, die damit werben, dass sie bei euch auf der Karte sind. Ja. Und diese Verantwortung habt ihr dann auch irgendwo und müsst dann auch über dieses eine Produkt, was ihr vielleicht auf der Karte habt, Verantwortung zeigen.
Ja, aber schau mal zum Beispiel bei Julian Huber. Hm. Ja, dem sein Vater ist plötzlich gegangen.
Hm.
Er war noch nicht so alt, ja, und hatte noch nicht so viele Jahrgänge alleine gemacht. Da haben manche Gäste zu mir gesagt, das ist nicht mehr das Produkt, was ich kenne, das möchte ich nicht mehr trinken, das ist nicht mehr vom Vater. Und wir haben gesagt, nein, aber es ist auf unserer Karte, es ist Julian Huber, es ist toll, dass er das so weitermacht. Und auch wenn der eine Jahrgang jetzt diesen Gästen nicht gefällt, es gibt ein neues Gästeklientel, das diesen Wein genau so haben möchte.
Mhm.
Und da muss man eben auch als Gastronom hinter dem Winzer stehen und sagen, erfind dich neu.
Ja.
Und mach es und geh deinen Weg. Und
aber auch dann die Weitsicht haben, diesen neuen Weg, den Julian damals gegangen ist, zu erkennen.
Ja.
Es war ja doch ein teilweise relativ krasser Stilbruch, den er auch heute noch durchlebt. Also
super,
ist ja, er definiert ja ganz, ganz viele Sachen komplett neu.
Ja.
Und das mit ihm gehen, aber auch erkennen.
Genau, dieser Prozess
Dass es eben auch von Wert getragen ist, dass es eine Vision hat, da auch in die Kommunikation mit den Winzer gehen.
Ja.
Wie beurteilst du Weine? Also wir haben jetzt vor ich glaube jetzt anderthalb, fast 2 Stunden, haben wir ja einen ganz frischen Wein ins Glas geschenkt. Wollen wir den mal probieren? Mich würde interessieren, wie du daran gehst. Das ist jetzt kein Geheimnis. Magst du Weine lieber blind oder offen probieren?
Ich mag lieber offen, aber ich weiß ja sowieso, was ist.
Aber so allgemein. Also
Klar, blind immer besser, wenn man sich dann eben auf den Wein einlässt und nicht das vorgefertigte Bild eben abspult. Ne? Also wenn ich jetzt schon gelesen habe, okay, es ist grüner Veltliner, dann suche ich ja natürlich schon in der Aromatik nach weißem Pfeffer, nach diesem grünen Veltliner-Duft, den man ja auch ganz klar hat. Ne? Man hat diese wunderbare Mineralik, die grüner Veltliner hat. Dann entscheide ich für mich immer, ist er... In Österreich wird ja immer noch gerne mit Botrytis gearbeitet.
Mhm.
So, und da ist halt auch die Frage, habe ich diese kleine Honignote, die mich so bezirzt, oder habe ich sie eben nicht? Und da ist eben wieder die Überlegung, habe ich diese Empfindung auch, wenn ich nicht mal vorgefertigtes Bild im Kopf schon fertig habe für diesen Wein?
Mhm.
Dementsprechend, aber ich bin kein großer Überraschungstyp. Wenn mich jemand überraschen will, dann bin ich eher genervt, als dass ich es schön finde.
Ja, ich finde es auch manchmal, das gleich nicht selten einem Vorführen.
Ja.
Wenn man anfängt, jemanden zu überraschen und der es vielleicht nicht mag und oftmals auch die Situation teilweise in Restaurants oder auch bei Weinproben komplett kaputt gemacht wird.
Ja.
Und da ist dann die Frage, wo nützt oder wo schadet man dem Ganzen mehr?
Ja, oder ich sitze im Restaurant in einem spannenden Abend mit 6 Freunden und ich kenne den Sommelier und der meint, er müsste jetzt eine Blindprobe machen. Und ich sitze da vor meinen 6 Freunden, habe vermeintlich schon 4 Gläser Wein getrunken oder eine Flasche. dann ist mein Kopf nicht mehr so klar. Und dann
man
ich
möchte
halt auch
es
nicht
ja in dem
mehr,
Augenblick
ja,
auch
in
gar
dem Augenblick
nicht.
Also passt es auch gar nicht ja. in meine Situation, weil ich einen entspannten Abend habe.
Ja.
Und für mich ist das dann meistens fast Stress.
Ja, nee, es ist Stress, dann, es ist nicht fast Stress, es ist Stress.
Ja, wo ich dann
man natürlich
so,
aus der Situation rausgerissen wird und es hat auch mit Verantwortung zu tun
genau,
in dem Augenblick.
Ja. Und ich möchte mich auch nicht blamieren vor meinen Freunden.
Ja.
Also ist ja nicht so, dass ich irgendwie mich blamieren würde, aber dieses Gefühl in der Brust, wenn man dann in diese Situation geworfen wird, wo man dann diesen Wein blind probieren muss und dann noch sagen muss, und was ist dein Guess? Und du denkst so, ja, Weißwein.
Mhm.
Also ich reagiere da vermeintlich auch ein bisschen blöd, aber...
Naja, in dem Sinne, was soll man denn? Soll man den Wein nageln, wo man das gar nicht möchte?
Ja.
Soll man eine Ansprache halten? Oder es gibt ja nur Verlierer in der Situation.
Genau, ja.
Und keiner wird sagen, oh, super Wein, auf den habe ich jetzt gewartet, wenn man ihn blind präsentiert bekommt. Ich finde es manchmal auch mit Gästen schwierig, wenn Gäste vorgeführt werden.
Ja.
Wenn ein Wein hingestellt wird und dann vermeintlich auch, ich dachte, sie mögen keinen Spätburgunder, jetzt haben wir aber einen Spätburgunder.
Ja.
Ist keinem mitgeholfen. Also
nee,
der Gast wird auch nicht rausgehen
und
sagen, oh, ich bin der neue Spätburgunder-Jünger, weil ich habe das eine Mal blind einen Wein für einen Shiraz gehalten.
Ja, ja.
Und das ist die Feinfühligkeit, die wir wahrscheinlich vorhin.
Das ist ja auch so. Und ich war mal in einem Restaurant und da sagte er mir, nee, also Hege habe ich noch nicht auf der Karte. Und dann sage ich, ja, warum nicht? Ja, also das Klientel, das Heger trinkt, das will ich nicht in meinem Restaurant.
Oh.
Wo ich mir denke so, aber es ist doch einfach ein perfektes Getränk über Jahrzehnte bald, ja? Und wenn 4 Personen bei mir im Restaurant sitzen, also Geschäftskunden, und die sich einen Heger Weißburgunder bestellen oder Heger Grauburgunder, Gras im Ofen, die wissen, dass das eine Bank ist.
Mhm.
Mag es mir schmecken oder nicht, das ist nicht die Frage, aber sie werden ein gutes Getränk haben und wenn ihnen das vermeintlich zu wenig Säure hat oder was auch immer, dann müssen sie halt die Rebsorte wechseln.
Hm.
Aber das ist halt so diese
Schwarz-Weiß-Denken,
dieses Schwarz-Weiß-Denken,
manchmal, auch
ich manchmal denke, müsst ihr es denn kategorisch ausschließen?
Hm.
Trinkt's doch zu Hause, was ihr wollt.
Auch wann wird's politisch oder wann tut man auch vielleicht eine Arbeit eines Winzers weh, nur um sich selber zu profilieren, finde ich.
Ja.
Auch manchmal schwer oder wie respektlos ist das manchmal auch.
Genau, wie respektlos ist es,
auch vor der Leistung. Da gibt's ja einige Winzer, die gebasht werden, obwohl sie eine gewisse Lebensleistung erbracht haben und die Weine nachweislich nicht schlecht sind.
Genau.
Ja.
Die sind
nur weil sie halt Namen haben oder über Jahre erfolgreich sind.
Genau. Und dann kommt halt auch so ein bisschen dieser Neid. Warum hat er? Und dann wird mir wieder irgendeiner, der gerade super gehypt ist, vorgestellt und ich denke so, ach, dann lieber aber der Heger.
Hm. Es ist aber, also ich mag beides manchmal, je nach Situation. Also ich mag sowohl blind als auch offen, aber es muss mein freier Wille sein.
Ja.
Und das Blinde ist manchmal interessant, um sich ganz natürlich dem Wein zu
auf jeden Fall
zu nähern. Aber manchmal, wenn du halt ein graues Bild bekommst und siehst ein graues Bild und denkst, ach Gott, das hätte auch ein Maler sein können und dann sagt jemand Gerhard Richter grau.
Ja.
Dann sagst du, ach, eine Million,
okay, nehme ich auch her.
Und dann hast du aber ein Verständnis, weil du den Lebensweg des Künstlers dann kennst und dann eine andere Betrachtung darauf hast. Und so hast du es manchmal bei den Weinen auch, dass du halt ein Verständnis für die Weine brauchst, für die Stilistik und merkst, das ist nicht naive Höhlenmalerei, das ist Picasso.
Genau, ja, genau.
Und es ist halt eine Spielart einer Schaffensphase oder sonstiges.
Ja.
Aber große Namenssätze haben wir hier, das ist auch ein relativ großer Name im Weinviertel.
Nee, ist mir auch wohl bekannt. Also wir haben ihn nicht auf der Weinkarte, aber wohl bekannt, immer sehr gut.
Reserve Kronberg, ich mag die etwas mastigere Art.
Kann ich verstehen,
Wäre für mich fast auch ein Wein, den ich zu Fleisch trinken würde.
Mhm. Oh, jetzt so schöne Poularen mit Morcheln, ne?
Mhm.
Aber das sind so die Sinnbilder, die Wein verkörpern muss, ne? Aber wirklich sehr guter Wein. Vielen Dank.
Ich finde ihn von der Vordergründigkeit echt interessant. Ich mag den Nachgang.
Mhm.
Wonach wertest du die Weine? Von der Appetitlichkeit? Oder ist es die Aromenpräsenz? Oder ist es mehr die Gustatorik als die Aromatik? Oder?
Ich finde, es gehört alles zusammen.
Mhm.
Also ich muss ihn schon riechen können, den Wein.
Das ist manchmal wie mit Menschen. Wenn man den nicht riechen kann, dann kommt man da auch.
Ja. Da geht nichts.
Und es muss aber auch nicht nur schön sein, also manchmal ist so ein bisschen was Animalisches ja auch.
Genau, es muss nicht nur betörend sein und dann ist, also es muss aber auch die, der Geruch muss zum Geschmack passen.
Mhm.
Also manchmal riecht man Wein und denkt, oh, was mag da kommen, und dann probiert man das und dann hat man Staub im Mund.
Mhm.
Also das ist dann so astringierend und so trocken und so, wo man denkt so, Ah, wolltest du nicht betörend sein im ersten Moment?
Ja.
Und was ich auch schön finde, ist einfach, wenn Weine länger wirken. Also wenn ich sie lange am Gaumen noch spüre und halt eben auch der Abgang angenehm ist. Wenn er nicht zu säurehaltig ist oder auch wenn der Alkohol nicht gut eingebunden ist und es dann brennt im Hals, dann höre ich direkt auf zu trinken, weil dann weiß ich, dass es mir zu viel wird.
Mhm.
Es gibt immer Weine für ein Glas.
Mhm.
Also ich trinke auch unheimlich gerne oxidativ ausgebaute Weine.
Okay.
Aber die trinke ich dann ein Glas und dann bin ich satt.
Mhm.
Und so machen wir es auch eben in der Weinbegleitung, dass wir Weine eben für den Gang speziell einsetzen. Und da ist der unfassbar gut, da ist der präsent, da ist er da. Aber das zweite Glas, was man dem Gast vermeintlich dann einschenkt, weil er noch was nachhaben will, das bleibt dann stehen, weil es dann eben genug ist.
Es reicht dann.
Ja, ja, genau, aber der macht Appetit.
Ich finde, der hat eine schöne Säure.
Mhm.
Er hat schon einen präsenten Geschmacksalkohol, der aber eingebunden ist, die Aromen trägt.
Aber das ist halt dieses Reserve, ne?
Ja.
Ja. Aber das ist ja dieses Mastige, das muss man halt auch irgendwo dann verkörpern, ja.
Deswegen wählst du den Wein ja auch aus, weil du die breiten Schultern und die Potenz des Weines ja auch letztlich.
Aber dazu in diese dem filigrane Augenblick. Säure, die aber eine reife Säure ist, die wirklich den ganzen Gaumen umspielt, finde ich spannend. Also macht ihn schlanker, obwohl er ja, wie du sagst, wunderbar zum Fleischgericht auch passen würde.
Mhm. Eher greift, also würdest du dem noch mit 5 oder 10 Jahren sehen oder würdest du ihn jetzt trinken?
Nee,
der hat jetzt eine schöne Präsenz und macht jetzt richtig viel Spaß.
Ja, genau. Der braucht auch keine Reifetöne.
Ist für dich ein typischer Österreicher oder?
Ja, schon.
Okay.
Tatsächlich, ja.
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 Kann man Weinviertel, kann man das irgendwie?
Ich trinke ehrlich zu wenig Weinviertel, dass ich es sagen könnte.
Mhm.
Also wir haben halt viel Wachau, wir haben Kammtal auf der Karte, aber Weinviertel jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich schmecke es.
Mhm.
Muss ich ehrlich gestehen. Also wenn du mir Burgunder hinstellst, dann kann ich dir sagen, okay, wäre eher für mich ein Meursault, ein Puligny oder ein Chassagne. Aber bei Österreich bin ich nicht tief genug drin.
Hat auch bedarf auch mal einer gewissen Trinkerfahrung, dass man sich da reinfindet und reintrinkt. Ja.
Und da ich zu viel trinke, was mir schmeckt, also mir schmeckt auch Grüner Veltliner unfassbar gut. Aber man trinkt halt das, was die Gäste hier trinken.
Mhm.
Und das ist halt weniger Österreich leider mittlerweile, was ich super schade finde. Und wenn es Österreich ist, dann ist es halt Knoll, FX Pichler. Wir haben viele, nicht abschätzig gemeint, Markentrinker. Weil wir auch viele gesetzte Gäste haben, die haben alles probiert, die sagen, ach, kann ich mich drauf verlassen, habe ich einen schönen Abend.
Geht's nicht vielen so dann irgendwann, dass man so diese wilde Zeit hinter sich hat und dann irgendwann in den klassischen Gebieten, bei den klassischen Namen dann irgendwo seine Ruhe findet?
Ja.
Oder ich finde es manchmal schade, dass man viel zu wenig Weinkarten findet. In den oder auf den Klassiker stehen.
Ja,
mit stimmt. Jahrgangstiefe, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, dass man von einem Winzer verschiedene Lagen da spielen kann. Weil viele versuchen irgendwie das andere zu finden.
Ja, ist richtig, ja.
Und
also bei uns ist halt, bei uns ist es so, dass wir Jahrgänge spielen, aber nicht Lagen. Also ich habe zu viele Winzer, um verschiedene Lagen zu spielen. Und ich probiere es ja dann immer wieder. Aber zum Beispiel, wenn ich Künstler habe, dann trinken die, weil Künstler trinken die, egal wie gut der Schlossberg ist, die trinken immer Hölle bei mir.
Mhm.
Aber dann muss ich das halt
auch und
mal einsehen.
Und ihr entscheidet euch dann für eine Lage und
wir entscheiden uns eine
mit
Lage,
Jahrgangstiefe.
Spielen die mit einer Jahrgangstiefe, genau.
Okay, auch schön.
Also bei Breuer habe ich jetzt Schlossberg-Nonnenberg zum Beispiel, bei Dönhoff, die sind halt alle super gut, ne?
Mhm.
Also, ob ich mich jetzt, der Felsenberg ist halt Preis-Leistung für viele dann noch interessant.
Mhm.
Höllenfahrt ist unser Hochzeitswein, den haben wir immer, den kaufen wir immer. Dann Dälchen hat natürlich einen riesen Aufschwung gekriegt durch seine 100-Punkte-Bewertung.
Mhm.
Und Hermannshöhle ist grandios.
Mhm.
Also, aber auch wirklich, den kannst du heute trinken, den kannst du in 2 Jahren trinken, der schläft nie.
Mhm.
Der ist immer da, du hast immer Spaß mit ihm in allen Facetten seines Lebens.
Kannst du Wein mit etwas anderem als Speisen kombinieren? Also könntest du Wein in Farben oder in Musik spiegeln?
Ja, richtig. Also ich bin nicht musikaffin, aber in Farben spiegel ich mir Wein, ja?
Ja.
Ja, genau.
Was für eine Farbe hätte der?
Ich muss echt gerade für mich meine Farbpalette durchgehen. Ich bin, glaube ich, bei einem satten Gelb.
Okay, ja.
Vielleicht mit grünen Nuancen, weil er doch so grüne Noten auch hat. Aber sonst wirklich sattes Sonnengelb, aber genau, ja, sattes Sonnengelb, ja.
Finde ich manchmal interessant, so kreativ auch um die Ecke zu denken, wenn man den Wein nochmal anders versteht. Aber Musik gar nicht? Findest du Musik und Wein unpassend, oder?
Nee, total passend, aber mein Mann und ich, wir hören kaum Musik.
Okay.
Also mir macht das noch nichts mehr aus, wenn ich Kindermusik von meiner Tochter hören muss, weil ich nicht musikaffin bin.
Ja.
Ich hätte auch im Restaurant am liebsten gar keine Musik.
Echt?
Ja.
Ich finde, da fehlt was.
Echt, ja?
Ja.
Ja, gut. Ja.
Also dann ist es so leer und dann hört man so die ganzen Nebengeräusche, man hört so viele Nachbarn links und rechts.
Ja, kann ich verstehen.
Und dann
ja.
fehlt da irgendwie so dieser Drive, Grundton dabei, ja, genau. dieser Rhythmus.
Ich finde dann halt, wenn man Musik macht, also ich bin ein Perfektionist und eigentlich hätte ich dann gerne im Restaurant, wie das Kevin Fehling auch macht, zu den Gerichten abgestimmt die Musik.
Ja.
Aber dann muss ich halt ein Bankett schicken.
Ja.
Oder ich habe noch nicht die Musik gefunden, die mich bereichert, in dem Sinne, dass sie zu meinem Essen eben einen Mehrgewinn hat.
Hm.
Aber das ist wirklich Affinität.
Hm.
Aber der Paul ist zum Beispiel sehr an Musik interessiert und der macht eine sehr schöne Hintergrundmusik.
Okay, cool.
Also er wählt über Spotify eine sehr gute Hintergrundmusik. Und da muss ich halt auch sagen, stelle ich mich gerne zurück, habe ich keine Ahnung.
Wenn man
sowas
abgeben kann. Ja.
Genau, gebe ich dir gerne ab, du bist besser als ich, mach's. Ja.
Wenn nicht Musik, wo findest du Ausgleich? Hast du irgendwie
Ich mache Hobbys super gerne Sport. Also ich gehe auch, also spazieren wirklich ungerne. Früher haben meine Eltern mich immer zum Spazierengehen gefördert. Und dementsprechend gehe ich unfassbar ungerne spazieren eigentlich. Mittlerweile mit der Tochter geht's einigermaßen. Mhm. Aber so Inlineskaten hier an der A entlang oder durch die Weinberge könnte ich wirklich tagelang machen.
Ah, Wahnsinn.
Und das ist mein Ausgleich. Oder Sport machen. Also einmal die Woche nehme ich mir die Zeit. Da kommt eine Trainerin mit 5 anderen Muttis zu mir in den Garten und dann machen wir Sport im Garten. Mhm, und das ist dann mein Ausgleich. Das reicht mir dann für die ganze
Braucht man auch, ne?
Ja,
also
braucht man.
Einmal den Kopf
man
irgendwie
braucht,
freikriegen.
Ja, vor allem ich kann gar nicht nachdenken während dieser Zeit, weil die mir irgendwelche Schrittfolgen da erzählt, ja, wo ich denke, okay, ich höre nicht auf die Schrittfolgen, ich gucke ihr einfach zu, was sie macht und schalte den Kopf aus, das Beste. Mhm. Und das ist eben der Ausgleich dann, ja.
Seid ihr bereit für eine Reise in das Herz der Provence, zum Weingut Domaine Nord und zu seinem 2023er Clos-Miret Rosé? Dieser Wein ist weit mehr als ein Tropfen im Glas. Er ist ein Stück Geschichte, eine Hommage an das einzigartige Terroir, an die Menschen und die Vision, die dieses Weingut seit über einem Jahrhundert prägen. Wir schreiben das Jahr 1896, als Marcel Ott, ein junger Agraringenieur aus dem Elsass, in die Provence zieht. Die Weinberge, die er vorfindet, sind schwer gezeichnet von der Reblausplage. Was andere als Rückschlag sehen, versteht Marcel Ott als eine einmalige Gelegenheit. Sein Ziel? Die Weinbautradition der Provence wiederzubeleben und zu beweisen, dass diese Region mit den besten Weinanbaugebieten der Welt konkurrieren kann. 1912 kaufte er das Château de Celles und legte den Grundstein für ein Erbe, das heute die drei Weingüter Château de Celles, Clos-Miret und Château Romancin umfasst. Aber diese Weingüter sind weitaus mehr als reine Produktionsstätten. Sie sind eine lebendige Geschichte, die heute von Jean-François Ott in 4. Generation weitergeführt wird. Das Wissen, das sich über ein Jahrhundert angesammelt hat, das Gespür für die Eigenheiten der Reben, die unermüdliche Arbeit an jedem Detail, das ist es, was die Domaine Ott ausmacht. Ein besonders einzigartiges Weingut. Der Domänenort ist der Clos-Miret in La Londe-Lemont. Hier wachsen die Reben direkt am Mittelmeer. Auf Böden, die von Schiefer und Sand geprägt sind und von mineralischen Adern durchzogen werden. Und damit jeden Wein in jeder Nuance eine markante maritime Mineralität verleihen. Wusstet ihr, dass Clos-Miret als einziger Weinberg der Domänenort in dieser außergewöhnlichen Nähe zur Küste liegt? Die Reben hier spüren täglich die kühlen Meeresbrisen, die die Trauben auf natürliche Weise abkühlen und die Aromen verstärken. Dieses Mikroklima ist ideal für Roséweine, die durch Frische, Tiefe und Finesse bestechen. Die Provence zeigt sich hier in ihrer vollen Pracht. Heiße Sommertage, die mit über 3000 Sonnenstunden im Jahr die Trauben zur optimalen Reife bringen und der kühle Mistralwind, der Krankheiten fernhält und die Konzentration der Aromen fördert. Der Clos-Miret atmet förmlich die Provence. Jeder Sonnenstrahl, jeder Windhauch ist in den Trauben eingefangen und formt den Charakter dieser einzigartigen Rosés. Im Clos-Miret Rosé 2023 vereinen sich die Rebsorten Grenache, Cinsault und Syrah. Grenache bringt Körper und Aromen von reifen Beeren. Cinsault fügt eine sanfte Eleganz hinzu, die Noten von Pfirsich und Zitrus bereithält, während Syrah dem Wein Struktur und einen Hauch von würzigen Beeren verleiht. Diese Kombination verleiht dem Rosé seine Tiefe und Komplexität. Ein Zusammenspiel von Frische und Struktur, das die Nähe des Meeres und die intensiven Sonnenstunden der Provence spürbar macht. Der Clos Mireille Rosé wird mit unermüdlicher Präzision und Sorgfalt hergestellt. Die Ernte erfolgt in den frühen Morgenstunden, wenn die Temperaturen niedrig sind und die Aromen in den Trauben optimal bewahrt bleiben. Könnt ihr euch vorstellen, dass jede Lese auf die Minute genau abgestimmt wird, um die Trauben im perfekten Reifezustand zu ernten? Die Trauben werden nach der Ernte streng selektiert und anschließend schon gepresst, um die feine zartrosa Farbe und die filigranen Aromen zu bewahren. Die Fermentation erfolgt in modernen Edelstahltanks, um die frische Fruchtigkeit und die lebendige Säure des Rosés zu erhalten. Die Provence ist nicht nur eine Kulisse, sondern eine Verpflichtung. Bei Domaines Hautes bedeutet Nachhaltigkeit, das Land zu ehren, das diese Weine hervorbringt. Das heißt nichts anderes als, unter anderem, Begrünung zwischen den Rebreihen, denn diese hält die Böden lebendig. Solaranlagen liefern Energie und durch gezieltes Wasserrecycling wird die wertvolle Ressource geschont. Die Reben werden minimal bewässert, sodass ihre Wurzeln tief in den Boden vordringen und das Terroir in jeder Traube einfangen müssen. Die Familie Hautes hat sich dem Schutz der Umwelt verschrieben und setzt auf nachhaltige Anbaumethoden, die sowohl den Boden als auch die Pflanze fördern und erhalten. Die Weine des Clos Mireille sind ein direktes Ergebnis dieser Philosophie, die den Weinbau in Einklang mit der Natur bringt. Und natürlich trinkt das Auge mit. Und eines sticht sofort ins Auge: die einzigartige Flaschenform. Die ikonische Amphorenform der Flasche ist mehr als nur ein Design. Sie ist ein Symbol für die Hingabe der Familie Hautes an die Tradition und die Geschichte der Provence. Inspiriert von griechischen Amphoren entwarf René Hautes in den 1930er Jahren diese Flaschenform, die bis heute einzigartig ist. Sie steht für Eleganz, für die Verbindung zur Antike und für das zeitlose Erbe, das in jedem Wein der Domaine Hautes steckt. Und dann war da dieser Jahrgang 2023, ein Geschenk der Natur. Die warmen, langen Sommertage wurden durch sanfte Meeresbrisen ergänzt, die die Trauben in perfektem Tempo reifen ließ. Die Sonne brachte Fülle, während die kühle Luft vom Meer für Frische und Lebendigkeit sorgte. Ihn einmal im Glas könnt ihr die Balance spüren. Die reifen Aromen, die natürliche Säurestruktur, ein Rosé, der die Provence in sich trägt und gleichzeitig die Einzigartigkeit des Clos Mireille offenbart. Stellt euch diesen 2023er Clos Mireille Rosé vor, wie er in eurem Glas regelrecht glänzt. Die Farbe ist ein solches Geschenk für die Augen. Also, seid ihr bereit, diesen Rosé zu verkosten, der das Meer, die Sonne und die Erde in sich trägt? Der Clos Mireille Rosé 2023 ist die Provence in ihrer puren und lebendigen Form. Ein Wein, der das Handwerk und die Seele eines einzigartigen Weingutes verkörpert. Und ja, das klingt kitschig. Aber einfach danke dafür, dass wir mit einem so lebensfrohen und zugleich ernsthaft bereiteten Wein auch einmal kitschig sein dürfen. Mann wie Frau, alt wie jung, Experte oder Novize, vermag es, sich in diesem Wein fallen lassen zu können. Und dafür danke der Domaine Hautes und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Buch oder Film?
Buch.
Buch.
Buch. Ich sehne mich schon wieder nach meinem ersten Buch.
Gibt es einen Lieblingsautor?
Tatsächlich habe ich gerne Krimis gelesen.
Ja.
Wie soll ich sagen, leichte Kost. Mhm. So Julius, also es gibt ja den Carsten Sebastian Henn, der schreibt halt so leichte Kost von hier, von
großartig,
der
also seine A-Krimis, die sind ja wirklich legendär und schade, halt
so,
dass die
einfach jetzt so geschrieben, nicht so, dass man, ich brauche Bücher, wo ich mich reinsetzen kann.
Ja.
Also nicht, dass ich darüber groß nachdenken muss, sondern dass ich einen Flow im Lesen habe und dieses Buch schnell durchhabe, aber mich dann weiter in diesem Film begebe, den ich mir selbst entworfen habe aus dem Buch. Mhm. Und das schafft er sehr gut.
Ah, großartig. Ja. Ja. Und das Interessante, gerade bei diesen A-Krimis finde ich, dass erstaunlich viel Weinwissen unterschwellig vermittelt wird. Und das ist Unterhaltung,
macht
es ist zur
sehr
Ruhe gekommen.
Ja.
Und aber trotzdem eine gewisse Ernsthaftigkeit, dass er als Autor noch eine gewisse Nachhaltigkeit dann letztlich auch dabei hat. Also auch ein Riesen, also freue ich mich so, dass er so viel Erfolg hat.
Ja, also jetzt auch wirklich mit super gut, auch jetzt mit dieser Verfilmung, so weiter, mit seiner Verfilmung. Haben wir uns sehr darüber gefreut, dass er das, also sensationell.
Ja, liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja, genau, ganz liebe Grüße. Und genau, was auch super gut ist, ist, es gibt einen Feinschmecker-Redakteur, der schreibt auch im Feinschmecker sensationelle Berichte und immer so super ehrlich. Und der schreibt auch geniale Bücher.
Okay.
Das sind Bretagne-Krimis oder Bretagne-Geschichten.
Noch nicht gehört.
Ja, Oetker. Heißt der, ist auch auf Instagram und überall, also unfassbar gut. Und der hat mir, der war mal irgendwann Gast hier und wir haben uns sehr gut verstanden. Und dann hat er mir im Nachgang Bücher geschickt. Schön. Und da habe ich jetzt gerade eins geschafft.
Ja, es ist aber mit Betrieb, mit Wein, mit einer Tochter. Betrieb, Wein, also das ist ja schon.
Früher habe ich mich an den Strand gelegt im Urlaub, ja, und mich durfte keiner für 10 Stunden ansprechen. Ich habe dann nur immer Bitte drehen gespielt. Und jetzt mittlerweile.
Das kommt wieder nach 20 Jahren, wenn die Kinder aus dem Haus sind, also vertrau mir. Das, ja, okay. Die Zeit kommt zurück.
Ich freue mich schon drauf, auf alle meine Bücher, ja.
Und Bücher dann eher analog, also als händisches oder digital?
Händisch.
Ja.
Händisch, aber einfach nur, weil dieses Digitale noch nicht lang genug auf dem Markt ist, so dass es für mich zugänglich ist. Hm. Also ich hätte mir jetzt nie so ein iPad, wie heißen diese iPads, so ein...
Diese Bookreader.
Ja, also Bookreader.
Gibt's ja so, ich weiß nicht, Kindle.
Genau, Kindle oder irgendwas. Ja, da. Aber wenn es auf dem iPad für mich zugänglich ist, dann hole ich mir ein E-Book.
Ja.
Ist für mich einfach ressourcensparender.
Das
würde ich mir
stimmt.
eben, wenn, also ich würde mir kein Buch mehr kaufen, ich würde es mir eher runterladen.
Bin ich auch der Typ, ich finde es zwar schön, ein Buch in der Hand zu haben.
Ja.
Interessanterweise, wenn ich Fachliteratur lese, da brauche ich oftmals ein Buch, weil dieses Umblättern und Merken oder Seiten einknicken, das brauche ich dabei. Aber aus der Pragmatie heraus bin ich auch der E-Book-Typ durch und durch. Einfach, wenn man viele Bücher in einem Gerät hat und es erinnert einen, wo man war und all diese Annehmlichkeiten. Sonst auch eher digital als analog?
Ja,
oder?
Immer digital, ja. Also mein Vater schimpft.
Ist er eher der analoge Typ?
Er ist absolut nicht, also er gewöhnt sich an die digitale Welt.
Hm.
Also die machen auch mittlerweile viel digital. Aber ich habe halt irgendwann die Reservierungen schon angefangen. Die Reservierung, also zum einen eben ein Reservierungssystem einzuführen und kein Buch mehr.
Hm.
Weil mich hat das wahnsinnig gemacht. Und dann haben wir zwischendurch immer noch Karteikarten geschrieben für die Gäste. Also wie in Lehrbach, ich habe immer noch die Lehrbach-Kartei.
Ah, süß.
Habe ich immer noch hier.
Du hast die mitgenommen.
Ich habe die mitgenommen, ich war die Letzte. Und genau, die Lehrbach-Karteikarten habe ich immer noch hier stehen mit allen möglichen interessanten Bemerkungen halt über die Gäste, die wir alle kennen. Wirklich schön und auch eben so immer wieder im Kontext, ne, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen.
Ja.
Und das aber alles mittlerweile digital übertragen ins System. Und mittlerweile gewöhnt sich auch mein Vater dran. Weil es ist halt einfach, ne? Nicht mehr durchstreichen, neu schreiben, doppelte Reservierung, zahlt das System dir an.
Das macht das Leben so einfach, so viel einfacher.
Wann war ich das letzte Mal da? Ja dann und dann. Lass mal gucken. Die sind doch immer zum gleichen Zeitraum da. Ah, die müssen da Geburtstag irgendwas haben.
Mhm.
Und so kannst du halt eben Dinge nachvollziehen.
Wie weit geht es da bei dir? Also wird, wenn dein Papa irgendwann einknickt, auch eine Weinkarte digital sein, oder?
Tatsächlich habe ich gedacht, das ist ein schlauer Move zu Corona.
Okay.
Das habe ich wirklich gedacht.
Ja.
Perfekt, ich kaufe jetzt 3 iPads, ich mache die Weinkarte
digital.
Du
wärst der Typ dafür?
Ja, sofort. Okay. Sofort, morgen.
Ja.
Weil das ist halt auch, ich habe jetzt wieder eine Weinkarte. Also ich drucke die Weinkarte und sie ist schon wieder alt.
Hm.
Denn am Tag, wo ich die Weinkarte drucke, kann ich dir direkt sagen, 3 Weine aus.
Hm.
Immer. Das ist ungeschriebenes Gesetz.
Murphy's Law.
Ja, genau. Aber es bringt halt nichts. Ich weiß es. Meine Mutter arbeitet gerne mit Sternchen. Ich habe im System eben meine Weinkarte hinterlegt. Und wir haben sie auch im Internet, haben wir das Passwort geschützt. Auch aus dem Grund, weil sie immer veraltet ist.
Hm.
Und wenn mich dann jemand anspricht, bitte die Weinkarte, dann gebe ich die aktuellste Version raus.
Mhm.
Weil das sind die Gäste, die wollen einen speziellen Wein von mir. Und wie unangenehm ist es mir, wenn die dann ins Restaurant kommen, voller Vorfreude, sich den Wein ausgesucht haben und ich sag, war da.
Hat jemand anders auch schon den Gedanken gehabt?
Ja, genau. Ja. Der ist vor einem Monat ausgetrunken worden.
Ja.
Ich meine, wenn er 3 Monate, nachdem ich die Weinkarte geschickt habe, kommt. Aber wenn es in der Woche ist, ist es halt einfach ärgerlich.
Mhm.
Wenn ich ihm eine veraltete Weinkarte gebe und er kommt dann und freut sich auf den Wein und dann sagt er, oh.
Er wird aber auch nicht ausbleiben, wenn du es digital hast. Also das kann ja dann trotzdem nach wie vor passieren. Aber ich kann es
ja immer wieder neu einspeichern.
Ja, das ja.
Also ich kann ja jeden Abend quasi oder einmal die Woche, ja, kann ich ja hingehen, meine Ausliste nehmen, es runterziehen und hochladen. Das sind 3 Minuten. Das sind wirklich 3 Minuten. Aber in Corona eben, ich dachte, ich bin schlau. Ich dachte, wir könnten das jetzt mal verjüngen hier alles. Und dann habe ich quasi, haben wir so QR-Codes gemacht und haben darauf die Weinkarte geladen und die Speisekarte und eben ein iPad gehabt, wo auch die Weinkarte drauf war. Jeder zweite Gast. Ist ihrer Mutter was passiert? Und ich so, was meinen Sie damit? Die hatte doch diese unfassbar schöne Weinkarte, diese unfassbar schöne Schrift. Und dann sage ich, ja, aber wir sind in Zeiten von Corona. Wir dachten, es ist für Sie hygienischer, wenn Sie eben nicht unser Papier anfassen. Nee, dann hole ich es mir gerne. Und wenn ich denke, ah, okay. Und dann haben wir eben auch die Weinkarte. Ja, haben Sie denn das Ganze auch in Papierform? Sage ich, ja, hier ist sie. Ach, schön, danke. Ich lebe wieder. Ja, und dementsprechend eben so digital, wie es geht oder so digital wie nötig und so händisch wie möglich.
Ja, manchmal brauchst du die
ja, Zeit. Ja, es braucht halt für alles dieses Fingerspitzengefühl, genau. Ja.
Und die Zeit dafür, dass es irgendwann kommt, passt und dass es das Gesamte dann irgendwie, dass sich alle mit wohlfühlen.
Ja, genau.
Aber apropos Zeit, so historisch betrachtet, welche Person hat in der Weinszene für dich am meisten bewegt?
Das ist auch wieder eine schwierige Frage.
Eine Person herunterzubrechen. Also eine Liste lebt ja immer von denen, die nicht draufstehen.
Ja, genau. Aber
die man vergisst auch. Wenn man irgendwie beim Mitarbeitermeeting so die besten Mitarbeiter herauslobt, dann vergisst man die Hälfte und denkt, ach, so, oder Danksagung bei der Hochzeit.
Also ich habe mir das ja alles durchgelesen und fand ich auch eine sehr interessante Frage. Und dann habe ich mir überlegt, ja, also Napoleon kann ich mich nicht mit identifizieren. Dann habe ich gedacht, Winston Churchill, weil der echt ganz coole Sprüche gelandet hat. Ne? Finde ich sensationell. Also was der für Sprüche.
Aber hat der kulinarisch so viel bewegt oder wird er einfach nur hergenommen, weil er gerne geraucht und gesoffen hat?
Genau, ja, okay. Genau. Ja, er wird einfach nur hergenommen und auch mit dem, der hat uns Deutsche nicht gemocht, ja. Und ich weiß, wie sie uns in England gemocht haben. Dementsprechend fällt er auch flach. Aber wen ich sehr interessant finde, ist Madame Bollinger.
Ja.
Oder Boulanger, wie wir uns schon mal drüber geeinigt haben. Und
Nicht geeinigt, also mir ist das sowas von egal.
Ja, aber
egal,
wie gesagt, also lassen wir es, wie es ist. Ob sie Boulanger oder Bollinger sich genannt hat, das ist eine Frau aus dem Leben. Und das ist für mich eine Ikone.
Weil sie Frau ist oder weil sie was bewirkt hat?
Nein, ich brauche dieses Frauending nicht. Also manchmal denke ich mir so, ich will es nicht gewinnen, weil ich eine Frau bin.
Also ja, so, ne? Das stimmt schon, aber gerade in dieser Zeit, als sie gelebt und gewirkt hat,
da
war das natürlich halt, da verdient das ja doppelten Respekt.
Genau, doppelten Respekt, aber einfach nicht, weil sie eine Frau war, sondern weil sie allein war. Also was sollte sie machen? Und die hat das Imperium geschaffen. Und da hatten es Frauen ja einfach nur noch schwieriger. Also ich lebe ja in der Wohlfühl-Generation, ja. Ich habe ja nichts mehr auszustehen. Alle haben ja für mich schon den Weg geebnet und ich werde eher als hochgehypt als Frau, als dass ich irgendwo niedergeschmettert werde. Aber einfach ein Mensch aus dem Leben. Und was die bewirkt hat und dass die das in der Generation, in dieser harten Situation eben geschafft hat, dieses Bollinger am Leben zu halten, finde ich unfassbar.
Stimmt.
Und das wäre wirklich so eine, wo ich sagen würde, zu ihr schaue ich auf.
Und da manchmal auch, wer was vorhin bei Namen hatten, ist schade, wenn man solche Namen also nicht wertschätzt oder eben auch manchmal die Historie, auch das heute noch besteht. Und ich weiß auch nicht, was einfacher ist, auch weil du gerade sagtest, dass für dich alles vorbereitet ist, was auch in deiner Generation einfacher ist, so einen Laden zu übernehmen oder so einen Laden neu zu gründen. Wenn du einen Laden neu gründest und machst Fehler, dann nimmst du die jeder.
Ist
ja bei den aktuellen Winzern ja genauso. Ja. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Weingüter wie Nekel nimmst, Wehrheim, Rebholz, tralala.
Egal wer,
Die Generation, die es jetzt übernimmt, hat es manchmal anders schwer, sagen wir es so.
Ja, genau. Ja.
Als die Generation davor, weil sie müssen immer bestätigen.
Ja, und das hat mir mal, da waren mal Kollegen hier am Tisch und ich höre ja alles, ne, an der Rezeption, wenn du da sitzt, du hörst jeden Ton. Hm. Und ich kann ganz gut tippen, gucken und trotzdem
mehr unterhalten Ohr werden.
An der Unterhaltung, weil ich es halt auch beim Gast haben muss, ja. Ich muss darf nicht präsent sein und trotzdem muss ich alles mitkriegen. Ja. Also wenn dem die Serviette fällt, muss ich mitkriegen. Deshalb ist man so irgendwie Multitasking geschult.
Und da finde ich es aber wiederum ganz faszinierend, dass wir das durchaus hören, aber nicht verarbeiten.
Ja.
Also wir sitzen dann meistens nicht in der Situation, wo wir manchmal sitzen und feixen uns dann ein, sondern das sind einfach nur Informationen, die durchfließen und wo wir die relevanten, für uns service-relevanten Informationen
rauspicken.
Rausfiltern.
Ja, genau.
Mhm. Keine Ahnung, Fliege ist im Glas.
Ja, genau.
Dann kommt man hin und wenn die dann sagen, keine Ahnung, haben sie von unserem Bankrott gehört, dann... Was? Nein.
Genau so, ja. Und da saßen halt auch Kollegen am Tisch und sagten dann über meinen Mann und mich, ja, also die haben sich ja sowieso ins gemachte Nest gesetzt, ne?
Aha, schwierig.
Wo ich mir gedacht habe, so, was willst du von mir? Mhm. Ja, ich habe 15 Jahre gebuckelt und 15 Jahre musste ich mich von dem Namen befreien.
Ja.
Ja, ich bin froh, dass ich bei meiner Hochzeit so weit war, zu sagen, ich möchte nicht den Namen meines Mannes annehmen, sondern ich möchte den Markennamen behalten. Hm. Aber das war ein Weg. Wenn man irgendwo Ausbildung macht oder irgendwo immer Steinheuer, ach, sie sind doch die Tochter von dem. Hm. Ja, vielen
Dank. Gerade wenn man in der gleichen Branche ist.
Genau, gleiche Branche.
Es ist oftmals richtig...
Natürlich öffnet es hier und da auch Türen. Mittlerweile weiß ich, die Türen auch zu öffnen. Aber in dieser Zeit... habe ich versucht auch, die Türen einfach zu schließen, um mich abzugrenzen, um zu sagen, ich bin wer oder ich möchte irgendwann mal jemand sein.
Ja.
Ja. Und das war auch gut, dass ich Lehrbach nochmal hatte, um da Restaurantleitung zu sein. Um da eben der eigene Chef zu sein, sodass niemand sagen konnte, ach, die ist nach der Ausbildung, ist die wieder zu Mama und Papa. Hm. Weil das war ja der einfachste Weg. Hm. Und da ist halt manchmal, denke ich mir auch so, ach, wäre es nicht einfach schön, mit Christian meinen eigenen Chefstable zu haben, jeden Tag 12 Personen, ne? Der kocht was Schönes, ich serviere das, was ich mag dazu oder das, was ich meine zu passen. Ich habe nicht den ganzen Rattenschwanz dran, wunderbar, ich mache die Tür zu. Hm. Hat man ja manchmal. Hm. Und auf der anderen Seite, wie schön ist es? Wie schön ist es, mit diesem Weinkeller zu arbeiten? Wie wahnsinnig... toll ist es, dass man von dieser Tradition leben kann, von dieser diesem Gewachsenen. Man sieht ja, dass dieses Haus gewachsen ist. Mhm. Also es war ja nicht so, dass meine Eltern sich schon ins gemachte Nest setzen konnten, wie wir es jetzt getan haben, wenn man das so sehen möchte.
Ich glaube, das sieht jemand, der sich ernsthaft damit beschäftigt, nicht wirklich so. Und eure Aufgabe ist das ja weiter zu entwickeln. Und jetzt nach 10 Jahren sieht man ja, dass sowohl Christian das in der Küche weiterentwickelt, seinen eigenen Weg findet, trotz allem die Handschrift oder den Stil eures Hauses respektiert und nicht verwirft und sagt, ich muss mich unbedingt neu erfinden.
Ja.
Und du ja genauso auch im Einklang mit deinen Eltern, dass du so respektvoll von deinem Papa, von deiner Mama redest, die Dinge einfach weiterführst und nicht sagst, wann übergibt es uns endlich, ich will jetzt eine iPad-Weinkarte haben, sondern einfach da versucht, einen einvernehmlichen Mittelweg zu finden und es wäre ja auch schade, würdet ihr es nicht übernehmen, weil entweder es dann fremdgeführt würde oder eingestampft werden würde.
Wäre es einfach ein Riesenverlust. Und das ist ja auch nicht im
sowohl Ergebnis, für den Ort, für ganz Deutschland.
Entsteht durch Reibung Wärme.
Ja. Aber und, eben auch durch viel Großmut, den man auch haben muss.
Genau, da muss ich meinen Eltern auch wirklich, wirklich danken, dass sie uns das so weitergeben und eben auch die Intelligenz besitzen, es freizugeben.
Ja.
Wie viele Familienbetriebe scheitern in den Generationsübergaben, weil sie halt nicht loslassen können. Und meine Eltern sind dankenswerterweise bei uns und unterstützen uns. Mhm. Und dann heißt es, ach, der Steinheuer kann er gar nicht loslassen. Nein, der darf nicht loslassen, weil sonst habe ich niemanden in der Küche, der mir das Fleisch perfekt brät in der Poschbude. Also immer diese, also wer hat denn heute gekocht? Ich habe das das Auto vom Chef gar nicht gesehen. Der immer kocht,
der
wie
immer
schon
kocht.
Immer gesagt.
Ja. Genau, ja, stimmt.
Ja.
Gibt's so vielleicht als letzte Frage, nee, als vorletzte Frage, eine hätte ich dann noch, weil ich die immer vergesse. Ziele, Wünsche, was du vorhast?
Wir wollen einfach nur alle gesund bleiben. Also wirklich, genau.
Ja. Das klingt immer wie eine Floskel, aber
es ist unfassbar. So unfassbar, ja.
Und interessanterweise finde ich, nicht nur für uns, sondern man natürlich Mitarbeiter, aber man hofft es auch für seine Gäste.
Ja, Nein, das ist schlimm für uns.
Ja,
wenn Gäste nicht mehr kommen, ja. Wir rufen den teilweise nach. Und es gibt immer noch Flecken im Herzen, wo man denkt so, man hat keine Telefonnummer von den Gästen oder sie sind vom Bildschirm verschwunden oder was hat man ihnen getan, dass sie nicht mehr kamen?
Das noch nicht mal, auch wenn man manchmal, also das auch, ja, aber manchmal auch, wenn man hört, oh Gott, dem ist was passiert, oder der kann nicht mehr kommen oder...
Oh, und oder man sieht den Niedergang von Menschen.
Ja.
Oder wie Menschen abdriften, wo einem auf einmal finanziell es einfach nicht mehr läuft. Mhm. Und die Menschen dann, also es gibt immer noch Freunde, die können halt finanziell so nicht, aber das sind Freunde und denen hilft man. Mhm. Und die kommen hier immer noch und kriegen zum guten Preis ihre Gänseleber. Mhm. Also das ist einfach so, das muss man so machen. Und es hat dann nichts damit zu tun, dass man irgendwas rückerwartet. Das ist einfach das, was wir leben,
Freundschaft und Familie. Und dann auch der familiäre Betrieb.
Ja. Ja.
Großartig.
Ja.
Eine letzte Frage. Hast du eine Lieblingsblume?
Lieblingsblume?
Ja.
Ja, tatsächlich Tulpen.
Ach.
Ich bin gar kein Fan so von dem ganzen Schmuck an Weihnachten. Also ich finde das alles schön, ich mache das alles mit. Mhm. Und dann, wenn endlich Silvester ist, ist das Erste, was ich im Blumenladen mache, Tulpen kaufen.
Großartig.
Ja, und dann ziehen wir die auch, also mein Mann liebt es tatsächlich auch, und dann ziehen wir das so bis Mai und dann kommen Pfingstrosen. Mhm. Und danach ist für mich die Blumensaison beendet.
Ich hätte am liebsten jedes Wort mitgeschrieben, denn in jedem Wort steckte so viel Tiefe, so viel Erkenntnis, so viel Bewusstsein, so viel Weinliebe. Das hat mich begeistert. Sicher kennt ihr auch die Situation, wenn man nicht aufhören möchte zu reden. Wenn jeder Satz eine Bereicherung ist, wenn man während des Sprechens so viel Erkenntnisse hat, so ging es mir mit Desiree. Vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Es hat nicht nur Spaß gemacht, es war eine richtige Bereicherung. Und auch eine Bereicherung seid ihr. Fürs Zuhören, fürs bei uns sein, fürs Begleiten, fürs Kommentieren, fürs Weitertragen, fürs Empfehlen. Vielen Dank für euch und vielen Dank, dass ihr schon fast ein Dreivierteljahr jetzt bei uns seid. Ihr macht diesen Podcast zu dem, was es ist. Und noch ein ganz großes Dankeschön, da sie auch diesen Podcast dazu machen, was es ist, gilt der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Consiglio Vini, Schlumberger, Segnis und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Dank ihnen konnten wir dieses Projekt nicht nur ins Leben rufen, sondern auch am Leben erhalten. Und dank ihnen hatte ich diese Woche eine so großartige Gästin wie Desiree Steinheuer. Doch wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich auf die kommende Woche, freue mich auf den kommenden Freitag. Und aus Düsseldorf, aus dem legendären Konzert Riesling, kommt zu uns Nico van der Ohe.
Mein Name ist Alexander Stodden vom Weingut Chang Stodden in Rech an der Ahr. Ein Mensch, der mit Wein so kritisch auf Tuchfühlung geht wie Desiree, habe ich in meinem Leben noch nicht kennengelernt. Es verbindet uns im Endeffekt die Freundschaft, die Liebe zum Wein und auch der kompromisslose Qualitätsanspruch, den beide haben, ich im Wein, sie mit Wein und Essensbegleitung. Es macht mir immer wieder Spaß, mit ihr auch Sachen zu probieren, weil sie es schafft, Weine zu beschreiben, ohne viel Shishi. Und das ist eine Gabe, die nicht jeder kann. Genau das ist Desiree. Sie hat viel Wissen, gibt es Preis ohne viel Schnörkel und lässt den Gast in die Weinwelt eintauchen, wie es kaum ein anderer kann. Wir beide, sage ich mal, auch wenn es nicht ganz so stimmt, sind schon ein paar Jahre dazwischen. Aber wir sind eine Generation. Wir lieben das ehrliche Handwerk. Wein steht für uns im Mittelpunkt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir beide uns nicht so oft in den Social Medias rumtreiben und dass sie uns da finden oder dass man uns da finden kann. Es ist für uns eher das echte Leben, also die Kompensation von Essen und Wein. Und es ist eine Freude, ihr dabei immer wieder zuzusehen. Und ich freue mich noch auf ganz viele gute Flaschen Wein, die wir zusammen trinken. Und das ist immer ein Genuss.